Der Sneakpot heißt euch herzlich willkommen aus diesem kleinen süßen Café mitten im französischen Nichts. Wir sprechen für euch über den Film The French Dispatch. Mit mir hier der Chef dieser beschaulichen Zeitschrift, das ist Christoph Perner.
Salut, ça va?
Ça va. Und der Künstler, das ist Robert Krüger.
Ich bin ein bisschen schüchtern wegen meiner neuen Muskeln. Stefan Giesbert hingegen, wieso tragen die Wand hinter dir weg? Ist ein verrückt gewordener Kunstgenie-Mensch, der heute aus dem Knast sendet.
Ja, guten Abend.
Soll ich mal sagen, wie ich den Stefan vorgestellt hätte?
Ja.
Stefan Giesbert war für mich immer ein Professor für biologische Chemie. Nee, geologische Chemie, nicht biologische. Das war doch eine, wurde doch als das vorgestellt, wo ich mir dachte so, war das jetzt ein Übersetzungsfehler mit dieser geologischen Chemie?
Wer wurde denn so vorgestellt?
Das hätte ich das gewusst, hätte ich dich natürlich so vorgestellt.
Ja, natürlich.
Aber es hat natürlich wieder nicht geschaltet in meinem...
Ja. Geochemie. Oder wer war das?
Ich weiß es nicht, aber irgendwo habe ich das, und ich habe es diesmal so wie du gemacht, habe das aufgeschrieben, dachte ich so, das muss ich festhalten, aber ja, aber es wurde ja wahnsinnig viel geredet in dem Film, geht einiges unter. Über was wurde denn alles so geredet? Boah. Wer von euch möchte mir das denn mal erklären?
Ich werde das versuchen.
Nicht.
Ja, also, das ist der neue Wes Anderson Film. Und ich glaube, man kann mit Fug und Recht behaupten, es ist der Wes Andersonigste Film, den Wes Anderson je gemacht hat. Mhm. Geschichte ist, dreht sich um eine letzte Ausgabe einer Zeitung, The French Dispatch, was eine Beilage in einer Zeitung aus Kansas ist, die daher rührt, dass irgendwie jemand da mal jemanden nach Frankreich geschickt hat, um so eine Beilage zu produzieren, und er ist dann da geblieben, und seitdem gibt's diese Beilage im Kansas irgendwie sowieso Standard, keine Ahnung, wie die heißt. Und die letzte Ausgabe steht an, weil der Chefredakteur verstorben ist. Und diese letzte Ausgabe besteht aus verschiedenen Artikeln, irgendwie ein Nachruf und drei große Leitartikel und noch irgendwas. Und ja, wir sehen quasi eine bildliche Entstehungsgeschichte dieser letzten Ausgabe mit all ihren Zutaten, und das eben in der Art, wie Wes Anderson so, also es changiert zwischen allen Stilelementen, die Film so haben kann. Es ist Theater, es ist 4:3, es ist 16:9, es ist Farbe, es ist Schwarz-Weiß,
Comic.
Es ist Comic, es ist Animation, es ist ja, da werden Bühnenbilder oder Film, Live-Action geht nahtlos in Theater über, wo dann plötzlich Bühnenbilder umgebaut werden vor laufenden Kameras. Und ja, diese drei Geschichten, also das ist zum einmal die Geschichte, die das so ein bisschen zusammenhält, ist diese Redaktionskonferenz und Bill Murray als der Chefredakteur, der eben mit seinen Autoren da immer mal wieder die Texte, die eingereicht werden, diskutiert, und dann eben die drei großen Geschichten. Die erste über einen Künstler, der einer moderne Kunst, Expressionismus, wie auch immer, gespielt von Benicio del Toro, der im Knast sitzt wegen zwei Morden oder sowas, und dort im Knast diese Kunst erschafft mit seiner Muse, was seine Wärterin ist. Die von dem Bond-Girl hier aus Spectre und No Time to Die gespielt wird, also wie heißt sie? Lea Seydoux. Tilda Swinton moderiert das mehr oder weniger auf so einer Bühne. Es ist auch schon eine völlig absurde Zusammenfügung von so mehreren Geschichtsebenen. Adrian Brody spielt so einen Kunsthändler, der ihn irgendwie entdeckt und versucht groß zu machen. Dann gibt's die zweite große Geschichte, da geht es um, die heißt irgendwie sowas wie irgendwie Änderungen an einem Manifest oder so ähnlich, oder wie heißt das genau? Ich weiß es nicht, wie genau der Titel ist.
Revisions to the Manifesto.
Ja, Timothy Chalamet als junger französischer Revoluzzer versucht, dieses Manifest zu schreiben, und Frances McDormand spielt eine eine Journalistin, die irgendwie da eigentlich versucht, drüber zu berichten, aber dann doch mit ihm im Bett landet und irgendwie die Anhänge da zu diesem Manifest oder die Überarbeitungen schreibt. Und alles sehr, sehr esoterisch abgehoben, was da so passiert. Und die dritte Geschichte, da weiß ich jetzt gar nicht mehr, wie die heißt. Da geht's um einen Journalisten, der auch versucht hat, irgendwie über einen Koch zu berichten, der Koch im Polizeipräsidium dieser Stadt ist. Spielt ja alles in derselben kleinen französischen Kleinstadt. Und parallel, während er da versucht, darüber zu berichten, wird er in einen Entführungsfall, wo der Sohn des Polizeipräsidenten entführt wird, verwickelt. Und der Koch wird dann in dieser Geschichte recht wichtig in der Befreiungsaktion. Und darüber schreibt er das Ganze eingebettet in ein Fernsehinterview, wo er in einer Talkshow sitzt und darüber redet, wie er das damals aufgeschrieben hat. Und ja, immer wieder zurückgeschnitten auf diese Redaktionskonferenzen, wo Bill Murray sich die Texte vorlegen lässt und so seine Anmerkungen dazu gibt. Sehr, ich weiß nicht, Stefan, du hast gesagt, ne? Oder Christoph, in diesem Film wurde sehr viel geredet. Es ist ein unfassbar verlaberter Film. Und er ist voll von irgendwie, so kleinen Witzen, die in allem Möglichen drin stecken. Diese Autoverfolgungsjagd in der letzten Geschichte fand ich phänomenal, wie das dann in dieses
Comic dann
im Comic überging und wie der Gag dann mit dieser, wo das Auto auf der Brücke anhält und dann am Ende, wie es dann weitergeht und so. Also da waren so viele tolle Ideen in dem Film, auch so in allem, im Ton, im Visuellen, in den Sets und in Kamerabewegungen, aber es ist auch extrem anstrengend, ihm zu folgen, oder? Also jetzt habe ich ganz viel geredet. Wie fandet ihr das?
Stefan, willst du erst?
Ich fürchte, dass du viel schimpfen wirst.
Ich kann ja mal mein vorgeschobenes Fazit schon mal, damit du weißt, in welche Richtung es bei mir geht. Ich fand es extrem ärgerlich. Stefan, jetzt darfst du erst mal.
Mir? Ich habe ja mehr Spaß an sowas. Wenn das so ein bisschen...
Die Hoffnung hatte ich.
Nicht immer. Ich weiß, ich hatte auch schon Filme, die ähnlich plätschern waren. Und
ja, auch ein Problem, das Plätschern.
Wo ich mich dann total drüber aufgeregt habe. Nee, aber an irgendeiner Stelle hat er mich richtig gehabt. Und ich habe es einfach genossen, da zu sitzen und diesem Plätschern, diesem langsam meist belanglosen...
äußerst belanglosen, ja.
Ja, aber muss ja nicht. Also... Ich hatte nie das Gefühl, dass ich jetzt gerne gehabt hätte, dass es dramatisch wird. Ich hatte nie das Gefühl, dass jetzt muss was passieren. Jetzt wäre hier jetzt Zeit für den großen Showdown oder die große Dramatik oder die große sonst irgendwas. Ich fand's toll gespielt. Ich einfach so viele Schauspieler, die sogar ich erkenne. Ja, das ist ja für mich immer so, wow, da ist ja schon richtig jemand dabei, die kennst du ja alle.
Ja klar, aus allen seinen anderen Filmen.
Ja, aber als ob ich mich an die anderen Filme erinnern könnte. Ja, es hat mich ein bisschen an diesen Hotelfilm erinnert, auch so dieses Gefühl, was der hinterlassen hat. Also von daher, bevor es losgegangen ist, hätte ich nicht sagen können, worum es geht. Also viel hängen geblieben ist nicht. Aber jetzt, wo es der Robert erzählt hat, kam dieses Gefühl doch sehr angenehm wieder. Also ich fand das gut, das hat mir Spaß gemacht.
Mir hat es keinen Spaß gemacht.
Das war auch so klar, dass dir das keinen Spaß machen würde.
Ich habe auch so, oh, das ist nichts für den Christoph, der wird morgen schimpfen.
Ja, mich hat es am Anfang natürlich überwältigt, das ist klar, das ist überwältigend, wie der das macht, das ist ultra kunstvoll, keine Frage. Aber es ist eben überkünstelt. Also es ist halt extrem overstyled und überladen und wie der Bob schon gesagt hat, da ist jedes Stilmittel drin. Nicht nur ein paar, sondern halt alle. Und dann dieses ärgerliche Gewäsch, dieses Pseudo-Intellektuelle, sich darin gefallen, dass man so tut, als würde man Geschichten erzählen, weil man eben vom Tonfall her eben so vorgibt, Geschichten zu erzählen, aber in Wirklichkeit erzählt man gar keine Geschichten, weil man gar nichts zu erzählen hat, weil alles völlig belanglos ist und es gar keine Story ist. Das Einzige, diese Künstler-Story, ja, Bob, du hast es schon angedeutet, das war auch natürlich auch wieder toll gemacht mit diesen verschiedenen Ebenen, mit Tilda Swinton und das war ja eine Story, die wenigstens so ein bisschen interessant war. Also, und nee, interessant nicht, die wenigstens sowas Ähnliches wie eine Story war. Interessant will ich gar nicht reden. Aber da war ich ein bisschen gehuckt, hab gedacht, okay, vielleicht wird's noch was. Und die Timothée Chalamet, also das fand ich so ärgerlich bescheuert.
Die war die dann, abgehobenste, ja. Die letzte dann, hatte ja schon durchaus auch eine Geschichte, also dies mit der Entführung, ja, und wie das dann.
Da war ich raus. Also diese Timothée Chalamet-Dings, mich haben die Personen alle total genervt. Mich hat diese Theaterblödsinn, da habe ich gedacht, ah ja, okay, das jetzt auch noch, ja, ist gut, ja. Dann dieses Schachspiel, was sollte das? Ja, toll, wieder irgendwelche Allegorien, die ich interpretieren kann oder nicht, aber eigentlich waren sie ja auch Holzhammer, ja. Was für ein Bullshit. Und dann diese Gangstergeschichte am Ende, da habe ich gesagt, also Leute, was soll dieser Quatsch? Dieses Geballer, was dann aus verschiedenen Richtungen gezeigt wurde, wo es überall blitzt und funkt und niemand getroffen wird, weil es halt auch alles egal ist, weil es eigentlich alles nur Theater ist. Theaterdonner, der eben keinerlei Inhalt hat. Ah, dann dieses dauernde Feiern von diesen 70er-Jahre-Kostümen. Ja, ich weiß, das war halt Wes Andersons Jugend oder Kindheit und da hat er irgendwelche Nostalgien zu und deswegen sieht alles immer nach schicken, bunten 70ern aus oder dem Klischee davon. Oh, das war alles so ödes Getue. Also.
Der ist nur 8 Jahre älter als wir.
Ja, kommt doch hin. Ja, dann war das seine Kindheit. 8 Jahre älter, dann war das genau das, was bei uns die 80er sind halt. Und eben, das war ja auch nicht echte 70er, das war halt so 70er-Nostalgie. Also zum Beispiel diese Talkshow, wo die da sitzen, gell? Klar sieht das cool aus, aber es ist halt Getue, es ist Style over Substance. Und
schlecht sitzende Anzüge bei Lief Schreiber.
Ja, super. Ja, ich habe ihn gefeiert. Ich habe gesagt, ja, cool siehst du aus. Und dann dachte ich mir, finde ich sofort auf die Metaebene, weil man muss ja bei Anderson auf die Metaebene gehen, weil es ja nur aus Metaebene besteht. Und dachte ich mir so, ja, es ist aber halt eigentlich Gewichse. Also.
Ja, es ist halt nicht für dich. Also ich meine, dass ich dich jetzt da reingezwungen habe, das ist halt.
Ja, logisch. Ja, und ich fand, es war halt so over the top, dass es halt den Kontakt zu Leuten wie mir, die halt keine Fans sind, ja, verloren hat. Also Tiefseetaucher zum Beispiel habe ich noch genossen damals. Aber das war halt auch nicht so völlig out, ja. Also, und das ist halt jetzt reine Fanangeberei.
Ja, aber was heißt Fanangeberei? Ich meine,
es war halt wenig Story.
Er hat halt diese Möglichkeit, das zu machen, was er zu seinem Markenzeichen gemacht hat, und die Leute feiern ihn dafür. Und diese Fanbase zu bedienen, ich finde daran ja nichts Verwerfliches. Dass du dir das jetzt halt angucken, du dir das jetzt halt angucken musst, das ist halt für dich problematisch. Aber das heißt ja nicht, dass das für Wes Anderson-Fans jetzt nicht das totale, die totale Erleuchtung sein kann.
Nee. Kann ja dein Rant genau als Hinweis für Wes Anderson-Fans sein. So, okay, der Christoph regt sich richtig drüber auf, dann gucken, ist gut, lohnt sich. Ja,
am Ende ist das, was wir hier sagen, doch immer eine Geschmackssache. Also.
Ja, nee, klar. Aber ja,
wir sortieren es halt seit 700 Folgen langsam ein.
Genau. Also ich bin da eher bei Stefan, aber ich finde auch, dass Grand Budapest Hotel, das war halt eine kohärente Geschichte, die natürlich auch all diese Ausflüge und Wes Andersonigkeiten hatte, aber das konnte man kohärenter gucken. Und das hier ist schon, das verlangt dir was ab. Das ist so wie ein David Lynch Film gucken oder so. Ja, du musst dich darauf einlassen und wahrscheinlich muss man ihn noch ein zweites Mal gucken, um wirklich so noch mehr Details mitzunehmen und dann irgendwie das größere Ganze zu verstehen.
Ja, und bei Grand Budapest oder bei Tiefseetaucher oder auch wie hießen die New Yorker da, diese Familie mit dem lustigen Stirnband. Hab's vergessen. Scheiße, wie ist der? Ach, ist egal. Das ist halt so ein Märchen. Da wird dir ein Märchen erzählt, was eben bunt ausgeschmückt wird und bunt angemalt ist. Und dann kannst du das konsumieren als eine Märchengeschichte halt. Und hier ist es halt so eine Collage. Und wenn du halt nicht mit der, mit diesem bunt ausgeschmückten, wenn das nicht dein Hauptziel bei dieser Sache ist, dann wird es halt schwer. Also.
Ja.
Wie hieß denn dieser Film mit den
Royal Tenenbaums oder was?
Royal Tenenbaums, ja, genau, die meine ich. Ja.
Ich hatte zwischendrin immer wieder das Gefühl, dass ich auch hatte, als ich das letzte Mal, glaube ich, in den USA war und mir eine Ausgabe des New Yorker gekauft hatte.
Ja, das ist auch, glaube ich, direkt die so, Idee, also was so, die Vorlage sein soll.
Genau, so. Man liest einen Artikel in einer Zeitung, der halt auch teilweise einfach aus der Geschichte, aus dem Erlebnis, aus dem wie geschrieben wird, das Besondere macht. Und hier ist es halt, wie gezeigt wird oder wie gefilmt und geschnitten und geschauspielert wurde, daraus eben das Besondere nimmt und nicht eben durch eine besonders spannende Geschichte, sondern es ist halt einfach dieses Gesamtwerk, was halt in einer Zeitung wie oder Zeitschrift wie der New Yorker, die sah ja auch sehr ähnlich aus, diesem Titelblatt und so, was man da gesehen hat, einfach da irgendwie die Anlehnung hatte. Und von daher fand ich das schon irgendwie gut getroffen. Und ich muss aber auch sagen, dass mir das, also ich habe das gelesen, ich glaube im Rückflug oder so, habe ich die halbe Zeitung durchgelesen und danach irgendwie für ein Dreivierteljahr nicht mehr angerührt und dann habe ich es weggeschmissen, weil es mir dann doch auch zu anstrengend ist. Und das ist ja hier das, was der Film ja auch quasi mit uns, insbesondere mit Christoph gemacht hat.
Ja.
So, ja, guck mal, und ich kann so toll jetzt in dem einen Fall, ich kann so toll schreiben, er kann so toll tolle Bilder produzieren und so vermeintlich raffinierte Dialoge schreiben und von Menschen aufsagen lassen. Und da hat man halt manchmal Bock zu und manchmal nicht so viel Bock.
Ja, genau.
Und ja, ich hatte gestern Bock zu, aber heute würde ich den nicht nochmal gucken und einen ähnlichen Film hätte ich auch nicht so viel Lust. Und nee, gestern gar nicht. Wann habe ich ihn geguckt?
Vorgestern? Sollte ich mich vielleicht nochmal umentscheiden, was ich für euch für nächste Woche vorbereitet habe. Ja, nee, eher nicht.
Ja.
Ja. Haben wir noch was zu sagen dazu?
Also, bildgewaltig. Wortgewaltig.
Sieht echt schön aus.
Das sieht wirklich,
also ich finde das, auch wenn mich das 4:3 am Anfang ein bisschen genervt hat, war das schon irgendwie cool.
Das habe ich gar nicht gemerkt.
Am Anfang diese Entsättigung auch von dieser französischen Stadt, die ja so komplett in so braun-grünen Matschtönen ist irgendwie. Und dann gibt es andere Passagen, die ultra bunt sind und dann fällt es wieder so zurück in, ja, so ein Senfgelb.
Dieses ganze Schwarz-Weiß-Ding und nur wenn es von diesem Künstler und nur wenn es um die Bilder ging, wurde es plötzlich farbig, um zu sehen, was man da sieht. Und dann war alles wieder schwarz-weiß. Das war echt cool gemacht.
Aber ich fand diese Auflösungsgags teilweise auch wirklich humorvoll. Also das, was der Künstler am Schluss mit seinem großen Werk, auf das alle gewartet haben, das fand ich sehr lustig. Und dann auch diese Battle-Szene da, die sich kurz entspannen in dem Knast. Ich fand, da waren so viele schöne Ideen drin einfach. Das hat
ja
Spaß gemacht.
Ja, aber er hat es halt 2 oder 3 Mal gemacht, dass er so Action-Szenen als Bild hat
als
darstellen
3D-Bild
lassen.
Wo irgendwelche Gurken in der Luft hängen und so ein Mist, gell?
Ja, genau.
Ja, aber und die Leute sich, aber es ist nicht eingefroren, sondern die Leute stehen da und versuchen stehen zu halten, was halt super aussieht. Es ist halt wie Theater, so, wenn alle so wie Stopptanz auf dem Kindergeburtstag.
Ja. Ganz toll. Für mich hat das eben an der Stelle, als es bei dem Künstler war, schon wieder abgenutzt gehabt, weil ich es vorher schon ein, zwei Mal von ihm gesehen hatte.
Ja, ja, es war ja vorher, war das ja so einmal, wo sie so von Zimmer zu Zimmer gehen und praktisch zeigen, dass sie das in verschiedenen Varianten machen können.
Ja, das war diese Szene,
genau,
wo der Reporter halt durch dieses Polizeipräsidium läuft, das ist doch so großartig, wie der da rumirrt und durch alle möglichen Räume geht und du denkst dir immer, Kopf, stopp hier, also das ist auch so ein Every Frame a Painting Movie, so, wo du überall anhalten könntest und dann diese Hannibal Lecter-Anspielung dann mit dem Chicken Cage oder wie das Ding da hieß, Hühnerkäfig.
Ja, und wie der Willem Dafoe mit Hühnchen im Käfig, das hatten wir ja letzte Woche schon. Genau. Das fand ich gut.
Und dann Christoph Waltz, das ist halt auch diese Dichte an Stars, die da, weißt du, da kommt Christoph Waltz mit einer Rolle von 15 Sekunden oder so.
Das ist eine komplette Nebenrolle.
Ja.
Sagt irgendwie 3 Sätze sagen.
Aber ich meine, wahrscheinlich irgendwie so, wenn irgendein Wes Anderson anruft, so, möchten Sie bitte vorbeikommen, um eine ja, 4-Sekunden-Rolle zu spielen. So, ja, natürlich, komm, ich wo muss ich hinfliegen? Auf die Philippinen, kein Problem. Was, 7-mal umsteigen, 8 Stunden Bus fahren, ich bin da. So scheint es zu laufen, wenn die, wenn der anruft und Stars fragt, was ob sie mitspielen wollen. Das ist total cool.
Ja. Was ich ein bisschen schad fand, also ich habe auf Englisch geschaut, dass die Leute, die ganz offensichtlich Franzosen sein sollen, überhaupt gar keinen Dialekt hatten zum großen
Teil. Ja.
So,
fand ich auch.
Ach, wäre doch schön gewesen, wenn ihr entweder französische Darsteller genommen hättet oder einfach.
Ja, manche haben ja französisch gesprochen, aber.
Genau, ja, gut, komplett französisch.
Ja, oder fast, oder so halb, also die.
Genau.
Die Lea Seydoux hat ja mal so.
Ja, aber dann doch auch wieder fast akzentfrei, oder? Also, warum lässt du dann nicht den Akzent für die Leute, die offensichtlich Franzosen sind? Gut, Christoph Waltz hat einen deutschen Akzent, warum auch immer, macht er ja nichts.
Weil der sich immer selbst synchronisiert. Achso, ja.
Ich hab auf Englisch geguckt.
Okay, ja gut, dann hat er den deutschen Akzent halt, ne?
Ja, genau.
Aber, ja.
Und an der Stelle ist mir das dann erst aufgefallen, so, Christoph Waltz, warte mal, Deutscher, warum reden die eigentlich alle so perfektes Englisch? Das ist ein bisschen schade.
Nee, amerikanisches Englisch. Das war auch das, was mich dann wieder
akzentfrei
wieder rausgeholt hat, weil, also, dass diese ganzen Europäer so amerikanisches Englisch sprechen, habe ich irgendwann, nee, ich schaue dann doch auf Deutsch weiter. Ich habe auch erst versucht, es auf Original zu schauen und bin dann wieder auf Deutsch gedappte gegangen. Weil, ich meine, es wird halt auch so viel geredet, entweder man liest unten mit oder man verpasst halt dann einen Teil, weil es halt einfach viel ist.
Ich habe es tatsächlich andersrum gemacht. Ich mit meiner Frau am Anfang zusammengeschaut und die war großer Fan vom Budapest Hotel, aber die hat dann irgendwann zwischendrin gesagt, mein Kanal für Kultur ist, glaube ich, für heute voll. Ich gehe ins Bett. Das sah auch schon so ein bisschen so aus, als ob sie so hypnotisiert war. Das war so eine stoische Stimme. Und dann ist sie ins Bett gegangen und ab dem Augenblick habe ich dann auf Englisch umgeschaltet. Das war so ungefähr zur Hälfte des Films. Ist den anderen Weg gegangen.
Aha.
Wenn ihr da jetzt, ihr euch beiden steht ja eure große Frankreich-Reise dieses Jahr noch bevor. Wenn ihr da jetzt hinterher reisen wollt, seid ihr leider auch in der falschen Region, so wie ich auch in der falschen Region war. Der ist in, jetzt weiß ich nicht, wie man das ausspricht, Angoulême, wie auch immer, in der Nähe von Bordeaux. Also wenn du auf der Autobahn von Paris runterfährst Richtung Bordeaux, dann kommst du da so in der etwas südlich von der Cognac-Region. Direkt mit der Autobahn quasi halb durchs Stadtzentrum.
Als unsere frühere Wirkungsstätte.
Ja, unsere frühere Wirkungsstätte.
Dann, sieht aber schön aus. Hübsch.
Kannst du dich da umschauen. Ja. Und manche von diesen Szenen, ich weiß nicht, ich habe das, glaube ich, hier auch schon mal zum Ausdruck gebracht, dass ich in Frankreich immer das Gefühl habe, wenn man in Frankreich über Dörfer fährt, dass die Leute da alle unsichtbar sind und dass du auf so einem französischen Dorf kannst du durch so ein 3 Kilometer langes Dorf durchfahren an einem helllichten Tag und keinen einzigen Passanten sehen. Und das war hier auch manchmal so. Manche so Szenen von den Straßen oder am Schluss, wo diese Entführungssache da ist. Gebäude, Fassaden und nirgends ist jemand. Irgendwo siehst du dann nochmal einen in die Tür huschen und dann ist alles leer. Da dachte ich mir so, ja, so sieht Frankreich aus manchmal. Sehr authentisch.
Das hatten wir doch mal in so einem koreanischen Film, wo die dann auch in irgendeiner französischen Stadt waren und irgendwie einer sollte, glaube ich, erschossen werden.
Ja, genau. Und es war keiner rechts und links.
Genau. Und irgendwie am helllichten Tag haben die da so einen Typen durch eine Stadt gejagt oder durch so ein Dorf gejagt und keinerlei Passanten. Aber ja.
Da hat der Bob die Geschichte auch schon erzählt.
Genau. Es ist mir auch diesmal in der Normandie wieder aufgefallen. Ihr könnt da ja gerne mal drauf achten und meine Theorie auf die Probe stellen in euren Urlauben. Mal gucken, ob ihr den Eindruck teilt oder nicht. Gut, dann brauchen wir noch Punkte für dieses Werk.
Fang an, Christoph, damit's.
Ja, dann machen wir so aufsteigend.
Ja, es ist natürlich künstlerisch. Das ist das, was mich stört. Aber das ist halt eine subjektive Sache. Ich gebe ja zu, dass es subjektiv ist, meine Bewertung. Mir hat er halt nicht gefallen, aber grundsätzlich ist es schon Kunst. Das ist zu sehr Kunst für mich. Das ist das Problem. Deswegen, ich gebe ihm nicht ganz schlechte Noten, aber ich gebe ihm 4,5. Weil es mir einfach nicht gefallen hat.
Ich gebe ihm 8 Punkte. Ich war deutlich mehr angetan als du und hatte am Sonntagabend auch richtig Lust darauf.
Mhm. Cool. Ich gebe ihm 7. Ich fand ihn optisch alles, was ich gesagt habe, schön und so weiter, aber ich fand ihn sehr viel anstrengender und ich habe mich ein bisschen schwerer getan, die Motivation komplett oben zu halten, und Budapest Hotel hat mir deutlich besser gefallen. Insofern kann ich jetzt nicht irgendwas mit einer 8 oder 9 vorne vergeben. Bleibe ich bei 7 Punkten.
Ja, und es war keine Rachegeschichte und es gab keine Schießerei. Also.
Doch, Schießerei gab es. Schießerei gab es, auch Verfolgungsjagd gab es. Das war alles am Start. Diese Autoverfolgungsjagd mit diesem Typen auf der Motorhaube und dann nicht mehr und dann doch wieder und so. Also das hat mich sehr unterhalten. Das fand ich gut.
Ja, gut. Ich hatte ja letzte Woche schon angekündigt, was wir diese Woche trinken könnten.
Sazerac, oder?
Sazerac.
Obwohl Sazerac es ja nur ein Name war, gell? Es
hat ja hat nichts, null, gar nichts.
Aber der Typ heißt auch Herb Saint, also Saint. Kräuter mit Vornamen. Herb Saint Sazerac ist ein schöner Name für einen Autor, der beim French Dispatch schreibt.
Ich denke, es ist ein Künstlername.
Ach.
Glaube ich schon.
Glaubst du?
Ich glaube, der heißt nicht wirklich so.
Ich glaube schon.
Nee, der heißt eigentlich Owen Wilson, das weiß ich ziemlich sicher. Aber wahrscheinlich ist das auch ein Künstlername, oder? Nee. Weiß man nicht.
Ich glaube schon, ja. Das ist auch nur ein alter Ego von
von seinem Bruder Luke Wilson?
Nee, von hier Woody, wie heißt der seine Stieftochter geheiratet hat?
Was?
Ey, also, ich komme halt nicht auf die Namen. Woody Allen.
Woody Allen. Ach so, jetzt verstehe ich, was du meinst. Nee, tatsächlich heißt, ist gleiche Jahrgang mehr oder weniger wie Wes Anderson und heißt Owen Cunningham Wilson mit vollem Namen. Hm. 3 Tage vor mir Geburtstag. So, zum Drink. Gibt es jetzt bei uns allen Sazerac, so ernsthaft?
Nee.
Okay.
Nee, ich trinke Pastis.
Oh ja, passt sehr gut.
Aus einem wunderbaren Glas mit einer Lilie darauf, weil Frankreich und so, gell? Nicht Darmstadt.
Wiesbaden.
Ist Wiesbaden auch Lilie? Die Darmstädter haben doch eine Lilie. Also der Fußballverein.
Die Fußballer, ja. Und in Wiesbaden die ganze Stadt.
Ah, okay. Ja, wahrscheinlich auch aufgrund irgendeiner französischen Besetzung, oder? Das ist doch wahrscheinlich.
Vermutlich. Lilie, ja, als ich da gewohnt habe, hatte ich auch ein Tattoo auf dem Hintern. Aber ist jetzt wieder weg.
Es ist wieder weg.
Naja. Genau.
Ich habe den Zucker vergessen. So ein Quatsch.
Ich habe mir jedenfalls einen Sazerac gemacht.
Ich nur noch Eis holen. Ich will mir gerade einen Sazerac machen, stelle gerade fest, dass ich den Zuckersirup nicht mitgebracht habe. Was mache ich denn jetzt?
Bitte heftig. Nicht rumheulen, Drink machen, trinken.
Ja. Das heißt, du trinkst einfach Basisspirituose?
Na, ich habe immerhin reingemacht.
Und bitter und.
Bitter habe ich reingemacht. Dann habe ich hier.
Sind da auch ein bisschen Zucker.
Absinth reingesprüht. Mach
noch Absinth rein, dann geht's.
Ja, und jetzt habe ich noch Rye und Cognac natürlich. Weil
also auf was wir uns offensichtlich einigen können, ist Anis. Das ist bei uns allen drin.
Ja.
So, 2cl Rye Whisky. Und dann nochmal 2cl Cognac. Und dann schauen wir mal.
Da geht, mein Gefühl geht dann der Cognac unter. Ich mache immer 2:4.
Echt?
Ja.
Okay, dann mach ich mal 3.
Weil der Cognac, der ist halt nicht so intensiv wie ein Rye, der ist halt ultra knackig und dann schmeckst du halt quasi nur noch den Rye, dann kannst du den Cognac auch weglassen.
Gut, ich habe jetzt 3 gemacht, weil du es gesagt hast.
Boah, das Problem ist, dass mein Glas relativ groß ist und ich es echt voll gegossen habe. Das heißt, es wird wieder lustig heute. Oh Gott, es hat 40%, ich werde bekloppt. Das wird sehr lustig heute. Also, mal gucken. Ist nämlich im Endeffekt ein Wasserglas.
Sehr schön. Hast du also schon ein Foto gepostet? Oder?
Ist schon auch Eis drin. Ich hoffe, dass er noch ein bisschen trüber wird. Dann wird das Foto noch schöner. Also, mal gucken.
Ah ja, sehr gut. Ihr beide habt es nun geschafft. Also,
haben wir?
Also ich.
Der Christoph ist schon seit Monaten fertig. Der Bob hat es nun geschafft, X-Bahns fertig zu gucken und möchte heute, man glaubt es kaum, darüber reden. Ich gehe jetzt mal Eis holen und dann gehe ich noch duschen und dann gehe ich noch, dann komme ich wieder nachher. Bis gleich.
Bringst du mir Zucker mit?
Ja, ich bringe die Kinder auch noch ins Bett. Ja, was?
Ja, das ist jetzt die Frage, wie episch wir das auswalzen wollen und wie viel Spoilerwarnung wir da reinhauen wollen.
Ja, das ist tatsächlich die Frage. Also ich
habe ja noch gar nichts gesehen. Könnt ihr mich wieder ein bisschen abholen?
Machen wir das doch erstmal, genau. Also, letzte.
Ich hätte erst Eis holen sollen, bevor ich die Frage stelle. Ja, er redet.
Letzte Staffel The Expanse, danach ist rum erstmal. Damit endet jetzt diese zweite Trilogie. Das sind ja 6 Bücher jetzt bis dahin auch gewesen. Es gibt, glaube ich, insgesamt soll es mal 9 geben. Ob die alle schon raus sind, weiß ich nicht genau. Ich glaube, gerade ist ein neues erschienen. Aber jetzt endet erstmal sozusagen die Geschichte, die in dieser Zeitlinie spielt. Wir sind zurückgelassen worden mit ja diesem nach wie vor schwelenden Konflikt zwischen Mars, Erde und dem Belt, dem Asteroidengürtel und den Bewohnern dieser jeweiligen Welten. Und das Letzte war, dass die eigentlich immer unterdrückten Belter jetzt sozusagen einen charismatischen Führer, Marco Inaros, bekommen haben, der es geschafft hat, Waffen in die Hand zu kriegen, mit denen er wirklich mal Schaden anrichten konnte auf der Erde und auf dem Mars und das auch getan hat. Und demzufolge die Inners, wie sie immer genannt werden, also die Bewohner von Mars und Erde, der inneren Planeten, wirklich in die Defensive gedrückt haben, und zwar massiv, wirklich in ihrer Existenz bedroht, und jetzt eskalierte dieser Konflikt so vor sich hin. Das ganze Protomolekül-Thema, was in den ersten 2 Staffeln oder ersten 4 Staffeln, würde ich fast sagen, sehr prominent war, ist nicht weg, aber es ist sehr in den Hintergrund getreten, und wir sind jetzt wieder richtig bei politischen Ränkespielen und Terrorismus und Unterdrückung von Minoritäten, und all diese Thematiken werden hier auf der ganz großen Sonnensystemsbühne verhandelt, aber sind eigentlich doch sehr nah an dem, was wir so aus unserem Leben kennen, wie Science Fiction immer ist, wenn sie gut ist. Und ja, das ist jetzt natürlich ein von Anfang an angesagt, die letzte Staffel. Insofern, man hat jetzt nicht mehr das, was man in Expanse in den ersten 5 Staffeln hatte, dass die Bühne der Themen, die verhandelt wird, oder auch so, wie sagt man, wenn ein Handlungsfaden eine Finte ist. Da gibt es noch so ein Wort für.
Keine Ahnung.
Der Red Herring, der rote Hering. Also so ein, wenn du so ein bisschen absichtlich in die Irre geleitet wirst, und dann macht sich das noch breiter für dich, und am Ende stellt sich raus, ach, das war nur eine Finte, oder das so kommt's gar nicht, das habe ich nur denken sollen, damit es für mich noch aufregender ist und so. Das passiert jetzt natürlich nicht mehr. Irgendwie laufen jetzt alle Handlungsfäden auf ein Ende zu, und die haben wohl auch von Amazon nicht so viel Budget oder Zeit oder ich weiß nicht genau was bekommen, so dass sie jetzt nur 6 Folgen gemacht haben. Die letzte ein bisschen länger als die ersten 5, und die anderen Staffeln hatten eher so 10-12 Folgen. Insofern mussten sie jetzt viel Material und viel Erzählungsbögen, die zu Ende kommen sollen, in diese 6 Folgen drücken, was sie, finde ich, ziemlich gut hingekriegt haben, aber was halt dadurch ein bisschen so dieses Gefühl gibt, wir laufen auf einen Endpunkt zu, und ich kann ungefähr sehen, wie wir da hinkommen werden. Natürlich gibt es da noch Sachen, die man nicht weiß, die man, wenn man die Bücher nicht gelesen hat, auch nicht erahnen kann. Aber es ist halt nicht so, dass das Handlungsfeld immer noch breiter und breiter und breiter wird, wie es in den anderen Staffeln sich immer anfühlte, sondern es wird jetzt einfach immer enger, 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 weil wir müssen ja auf diesen Endpunkt hin, und wir haben nur 6 Folgen. Das war so ein bisschen das Haar in der Suppe für mich. Aber ansonsten.
Warum macht man dann solche Seitengeschichten, die mit der großen Story gar nichts zu tun haben, die mit den bisherigen Staffeln gar nichts zu tun hatte, die auch überhaupt keinen Belang auf irgendwas haben, die einfach nur Lokalkolorit bringen bei einer Staffel, die nur aus 6 Folgen besteht? Also
du redest von Laconia?
Ja, das mit diesem Tier, was irgendwie Tote erwecken kann.
Die Sandstocks, ja.
Was ein Quatsch. Ich meine, ja, ist wahrscheinlich
gespoilert.
Ja, ist doch egal. Spielt wahrscheinlich, ist doch wirklich völlig egal. Die Story ist doch wirklich, hat auch mit nichts irgendwas zu tun, ist wahrscheinlich Teil dieser Bücher, und und deswegen muss es wohl noch irgendwie reingewurstet werden. Aber es hat doch mit allem, was bisher erzählt wurde, und allem, wo die Serie hier hingeht, hat es doch nichts zu tun, oder?
Da gebe ich dir recht. Also da bin ich dabei. Das habe ich mich die ersten drei Folgen lang gefragt, wo will das hin?
Also und es geht nirgendwo hin.
Ja, es ist tatsächlich so, dass die Bücher 7 und folgende spielen wohl viel auf Laconia. Und dort entwickelt sich sozusagen ein Spin-off der Menschheit sozusagen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich habe die Bücher noch nicht gelesen. Okay. Ich habe jetzt ganz vorne angefangen zu lesen, in der chronologischen Reihenfolge erstmal mit The Churn angefangen, also dieser Baltimore-Geschichte von Burton. Bis ich da ankomme, wird das jetzt eine Weile dauern, weil die Bücher sind nicht nur viele, sondern auch dick. Insofern, keine Ahnung, wo das genau hingeht, aber das ist so ein bisschen so ein Teaser für das, was noch kommt. Aber ich gebe dir völlig recht, ich fand das hier auch out of place. Also wir mussten verstehen, wer dieser Duarte ist, dieser marsianische General, der da irgendwie ist, weil der ja irgendwie diesen Deal mit Inaros am Start hat und irgendwie in Aussicht steht, dass der da noch was liefern wird. Und das soll eine gewisse Spannung aufrechterhalten, aber dafür hätten wir die Geschichte am Boden mit dem Jungen nicht gebraucht. Es ist natürlich irgendwie, dann ist noch Protomolekül in der Geschichte drin und wir erinnern uns vielleicht an, wie hieß der Junge? Wie hieß denn dieser Junge? Der von Jules Piamau zu diesem Hybriden gemacht wurde auf diesem Io-Mond. Der dann so ein bisschen außer Kontrolle geraten ist und da irgendwie an diese Story musste ich so ein bisschen mich erinnern, weil das schien jetzt hier so die Next Version von so einem Hybrid zu sein. Aber ja, wie du sagst, es führt nirgendwo hin, zumindest nicht für diese Staffel. Wenn es irgendwann mal eine Staffel 7, 8, 9 geben wird, mit vielleicht neuen oder sicher wäre, dass es die geben würde, ja. Vielleicht kann es die ja irgendwann noch geben, mit anderen Darstellern, irgendwann in 5 Jahren, wenn Amazon der Meinung ist, ach, guck mal, was wir hier noch für ein Franchise rumliegen haben, lass doch daraus nochmal noch Geld machen. Würde ich ja nicht ausschließen, dass es irgendwann passiert. Aber da das jetzt nicht beschlossene Sache ist, sondern eher das Gegenteil, nämlich ist beschlossene Sache jetzt aufzuhören, brauchte es das nicht.
Nee.
Also das steht so wohl in den Büchern und Strange Dogs ist auch der Titel der ersten Episode, wo das ja auch anfängt gleich, ist ja immer der Opener zu jeder Folge. Strange Dogs ist der Name einer dieser Novellen, die so neben den Hauptromanen stehen und die sich genau um diese Viecher wohl drehen. Habe ich auch noch nicht selber gelesen, aber gehört da wohl dazu. Ich hätte es nicht gebraucht und ich bin da bei dir. Ich hätte diese Minuten lieber darauf verwendet, den Character-Arc von Philipp noch ein bisschen klarer zu machen, weil das ist ja so einer der Hauptthemen, wie der an seinem Vater zerbricht. Da hätte man mehr Zeit drauf verwenden können. Man hätte am Ende die letzte Folge, die Art, wie sie dann sozusagen den finalen Schlag sich ausdenken und so weiter mit den ich will's.
Wollen wir noch kurz ein Fazit dazu, oder?
Ach so, ja, dann machen wir noch kurz ein Fazit, genau, und dann. Also, ja, egal, mach du mal dein Fazit.
Ich fand's unterm Strich, also gut, für mich ist es schon ziemlich lang her, kann sein, dass einfach wenig geblieben ist, aber ich kann mich noch erinnern, wie es damals war, als ich es fertig geschaut habe. Ich saß danach so und hab mir gedacht so, okay, das war jetzt schon irgendwie dünn. Es war schon so ein bisschen pseudomäßig, so Ränkeschmiede und sowas, aber eigentlich war es eine dünne Story, die man in 3 Sätzen zusammenfassen kann. Und für die es eben auch nicht mehr als 6 Folgen braucht, beziehungsweise für die es wahrscheinlich straff erzählt nur eine Doppelfolge gebraucht hätte.
Das, nee, da gehe ich überhaupt nicht mit. Im Gegenteil.
Wenn du Fanboy bist. Ja, ja, genau. Ja, also ich fand, es ist einfach angefüllt mit zu viel. Und eigentlich ist es nicht so viel. Es ist, ja, ich weiß nicht, also mich hat es nicht so richtig geflasht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mir gedacht so, oh nee, da hätte ich lieber die letzte Staffel noch 2 Folgen länger, von mir aus auch 3 Folgen länger gemacht und dann hätten wir alles auserzählt gehabt. Aber dafür jetzt so zu tun, als hätte man noch eine Staffel, aber es ist eigentlich gar keine, das war mir irgendwie zu wenig. Also,
ja. Naja, also was ich gut fand, ist, dass jetzt mal wirklich Spoiler-Teil.
okay, jetzt also wirklich.
Warte.
Ja. Gut, also da sind eine Menge Charakterbögen noch drin. Also das ist jetzt das endgültige Auseinanderbröckeln von Marco Inaros, der und das war jetzt pun not intended, die also sozusagen dieses der Revolutionsführer, der plötzlich mit diesen Niederungen dessen, was er da erschaffen hat, jetzt muss er plötzlich irgendwie für Versorgung sorgen und muss sich um seine Leute kümmern und so weiter. Und eigentlich gefällt er sich nur in der Rolle dessen, der irgendwie so motivatorische Reden schwingt und dann aber auch sich nicht damit befassen will, wie man jetzt irgendwie Essen und Wasser für die Leute ran schafft. Dieser ganze Charakterbogen und wie seine Unterlinge so langsam begreifen, wem sie da folgen und was das mit denen macht und wie dann neue Leute versuchen, sich in Stellung zu bringen, als Stichwort Rosenfeld, und wie dazu dann die Geschichte mit seinem Sohn, der quasi sich erinnert daran, was seine Mutter eine Staffel vorher über seinen Vater gesagt hat, da wollte er es noch nicht hören und jetzt fängt das an, in seinem Kopf zu arbeiten und langsam reinzusickern, dass sie möglicherweise viel mehr Recht hat, als er sich das je eingestehen wollte. Das hätte man noch sehr viel länger ausarbeiten können und müssen und das wurde mir zu kurz behandelt, weil das skippte dann immer so, also da passierten so Evolutionssprünge in diesen Entwicklungen, die eigentlich nicht so schnell gehen, wie wir sie gezeigt bekommen haben, und die man noch, die gerne noch mehr Futter bekommen hätten dürfen, weil diese Serie lebte in den vorigen Staffeln davon, dass sie solche menschlichen Entwicklungen immer nicht wie sonst in Hollywood so erzählt wird, dass du irgendwie so zwei Szenen hingeknallt kriegst, die dir sagen, hier passiert jetzt das und das und der hat jetzt folgende Entwicklung durchgenommen, hast du jetzt verstanden, weiter, nächste. Sondern die Serie hat es bisher immer so gemacht, dass sie immer hier so ein Krümel hinwirft und dann eine Folge später da nochmal zwei Krümel hinwirft und da drei Krümel hinwirft und dann so eine Entwicklung teilweise über zwei Staffeln oder so passiert. Und wenn man dann rückblickend schaut, denkt, oh, wie früh die das angefangen haben, damals habe ich es nicht verstanden. Jetzt sehe ich erstmal, wie lang dieser Bogen ist und wie behutsam sie das entwickelt haben, so wie es eigentlich in der Realität ja auch passiert. Solche Sachen passieren ja in der Realität nicht in zwei Cuts, sondern das steht da, Tropfen hüllt den Stein, und so ist es auch immer erzählt worden. Und jetzt in der letzten Staffel mussten sie da aufs Gas treten. Das ist mir nicht so gefallen. Und ja, über diese Sache mit Holden und dem Atomsprengkopf da, ich glaube, da haben eine Menge Leute wahrscheinlich gedacht, was für ein Idiot. Aber ich glaube, man kann ihn vielleicht verstehen. Weiß nicht, wie hast du das gesehen?
Was?
Dass er den Torpedo entschärft hat in letzter Sekunde?
Ich kann mich da nicht mehr dran erinnern. Wer hat welchen Torpedo entschärft?
Holden hat den Torpedo auf die Pella geschossen, und hat dann ja. Im letzten Augenblick, eine Sekunde bevor der einschlägt, den Torpedo entschärft und hat es dann keinem gesagt. Und dann haben alle gedacht, es wäre eine Fehlfunktion gewesen, weil er nicht den Sohn seiner Freundin oder Frau umbringen wollte.
Ja, ja.
Das sind halt Sachen, die Serie nimmt sich dann, das emotional ist das ja ein Riesen-Impact. Also einmal, was er da gemacht hat, er hätte den Krieg entscheiden können und hat es absichtlich nicht getan, hat es dann keinem gesagt. Dann kommt es irgendwann raus.
Ja, weil er nämlich eigentlich, und das sage ich ja schon immer, eigentlich ein richtig schlechter Kapitän ist. Also für den eben im Ernstfall doch die Interessen von seinen Einzelnen um ihn halt über den Interessen aller in der bekannten Welt stehen. Und der trifft ja immer oft schlechte Entscheidungen und kommt damit aber immer irgendwie, ja, ich finde schon, ich finde, er trifft eigentlich ganz oft schlechte Entscheidungen und kommt damit aber irgendwie durch Glück oder durch ihm zugeschriebenes Charisma oder Können oder so. Ich empfinde bei ihm nicht, ich glaube dem das einfach nicht, dass der irgendwas kann. Für mich ist er einfach so ein flacher Charakter. Gut, über den Schauspieler, ja, habe ich auch schon drüber gesprochen. Ich finde, es
den Schauspieler halt finde ich auch nicht so wahnsinnig gut.
Dass aber der einfach ein Model ist und kein Schauspieler. Und ich finde aber auch den Charakter problematisch geschrieben. Und also gerade das Ende, also bitte, dass man dieser Pfeife dann so, hier, mach du doch alles. Hier, wir können uns nicht einigen, wer die Macht haben soll, dann geben wir es doch der größten Pfeife, die am Tisch sitzt, ja, und das ist halt der. Und dann guckt er ein bisschen großäugig, was mache ich jetzt damit? Naja, gebe ich es an irgendjemand anderen weiter, den ich für geeigneter halte. Also,
Oh, das ist so missinterpretiert. Das ist unfassbar.
Ja, ich weiß, das wird so interpretiert, dass er die alle ausgetrickst hat im Endeffekt, dass er das so eingefädelt hat, dass da am Ende die Macht bei der richtigen Person landet und durch sein taktisches Geschick, bla bla bla. Aber das nehme ich ihm nicht ab. Dann hätten sie irgendjemanden hinsetzen können, den man auch abnimmt, dass er taktisches Geschick hat. Der Typ ist einfach ein Model, der einfach guckt. Mehr macht er ja nicht. Der bewegt sich ja nicht mal. Oder der hat ja keine Mimik. Der guckt einfach immer nur. Also, oh, ich finde den unerträglich.
Ich finde den bei dem Schauspiel, also trennen wir mal den Schauspieler von der Rolle, also von der Figur, wie sie geschrieben ist.
Das ist halt schwierig. Dann, ich weiß nicht, wie ich die Rolle empfunden hätte, wenn es ein überzeugender Taktiker gewesen wäre, also ein Schauspieler, der das überzeugend darbringt. Aber es haben sie halt nicht so besetzt. Das ist halt das Problem. Wenn sie das gemacht hätten, klar, wenn sie da Jean-Luc Picard, Patrick Stewart reingesetzt hätten, vielleicht hätte es dann funktioniert. Dann hätten allerdings andere Szenen nicht funktioniert. Keine Ahnung, aber haben sie halt nicht gemacht, ja? Sie haben halt eine Pfeife hingesetzt.
Also, wie gesagt, Stephen Strait halte ich jetzt auch nicht für den besten Schauspieler, den man da hätte besetzen können. Aber die Tatsache, dass er keine guten Entscheidungen trifft, ich meine, er ist in dieser ganzen Serie immer an den Stellen, wo quasi was los ist, und im Grunde ist es immer sein Input oder der das Handeln der Rossi und der gesamten Crew des Schiffes und da mit ihm als Captain, der im Zweifel Last Call hat, die Geschicke des Sonnensystems in irgendeiner Form so beeinflussen, dass es dann doch jedes Mal die Menschheit halbwegs gerettet da rauskommt.
Aber genau das spüre ich
und
nicht.
Und wir sehen ihn auch als taktisch klugen Raumkämpfer. Also er hat es gibt ein paar Weltraumschlachten, die dadurch entschieden werden, dass er irgendwelche Tricks auspackt, die die anderen nicht kommen sehen. Also diese komische Torpedo-Explosionswand, durch die er dann durchfliegt, und die Sache mit dem Flip und dem und der Railgun, ja, und so weiter. Also da sind viele Sachen, die auf seinem Mist wachsen, die enorm taktisch klug sind.
Ja, aber sowohl das als auch das, was du sagst, dass er immer an der richtigen Stelle ist, für mich, und das ist eine Gefühlssache, ich fühle da immer, ja, das Drehbuch hat ihm hingeschrieben, dass er da immer an der richtigen Stelle ist. Aber ich finde es einfach nicht glaubhaft, dass das von ihm kommt. Das ist so... Vielleicht bin
aber
ich
wir sehen, wir sehen auch Diskussionen, wir sehen auch Diskussionen, wo sie sich darüber streiten, wo sie jetzt hingehen, wo jetzt der richtige Platz für sie zu sein scheint. Wir können da nicht andocken und so weiter.
Zum Beispiel den Schauspieler, der den Bösewicht spielt, den Inaro, hätte ich viel besser gefunden in der Rolle.
Den finde ich noch schlimmer.
Findest du?
Den finde ich, ja, also jetzt in der letzten Staffel, wo es darauf rausläuft, dass er nur hohle Phrasen drischt.
Ja, natürlich, und, aber die sind ihm auch in den Mund gelegt, gell?
Nein, ich meine, wo es darauf rausläuft, dass er nur noch hohle Phrasen drischt und er am liebsten pathetische Reden hält, erklärt das ein bisschen die Darstellung dieser Figur in der fünften Staffel, wo es mich unfassbar genervt hat, dass dieser Schauspieler im Grunde die ganze Zeit nur eins macht, pathetische Reden halten. Klar, vielleicht wussten die halt schon, wo es hingehen wird.
Ich meine, da falle ich vielleicht auch einfach rein, weil ich den einfach attraktiver finde. Das kann sein.
Ich finde den einfach. Ich weiß. Fuck. Den finde ich so schmierig.
Ja,
schmierig.
Also, aber das muss er ja sein in der Rolle. Also da ist er ja besetzt.
Aber die Art auch, wie er seine Reden betont im Englischen, wie er spricht, das.
Auch den Alex hätte ich besser gefunden als Kapitän.
Keon Alexander geht mir nicht runter. Naja, Alex ist ja rausgeschrieben worden wegen Sexual Predatory Sachen.
Ja,
wo die ganze Geschichte dann auch ein bisschen vom Buch abweicht wohl. Nach dem, was ich so gelesen habe. Alex lebt ja im Buch noch.
Den haben sie echt abrupt rausgeschrieben in der letzten
Staffel. Ja, das haben sie auch. Mann, oh Mann. Das haben sie im Grunde auch mit Material gemacht, was sie schon gedreht hatten. Gell? Das ist dann nur noch Voice-Over und ein bisschen CGI-Blut und ein Standbild quasi, mehr oder weniger, sag ich mal. Das war so natürlich nicht gedacht gewesen. Es war schon abgedreht gewesen zu dem Zeitpunkt, wo die ganzen Vorwürfe hochgekommen sind.
Es war sehr bewegend in der letzten Staffel. Es war wirklich, ging nahe, fand ich. Weil es halt auch so überraschend kam. Also.
Richtig. Und was ich gut fand, dass die Serie es an der Stelle schafft, zwischen der Rolle und der Figur zu trennen. Also so sehr der Name Cass Anwar, also der Schauspieler, jetzt an diesem Set wahrscheinlich in keinem guten Ton mehr klingt und niemand mehr sozusagen mit ihm irgendwie, weiß ich nicht, in Verbindung gebracht werden will oder
da
irgendwas.
Da am Set stattgefunden oder was? Oder?
Nee, das ging irgendwie um Fans und Conventions und so. Ich habe die Details nicht auf der Fahne. Aber Aber ich denke mal, nachdem das rausgekommen ist und sich alle von ihm abgewendet haben und so weiter, wird jetzt keiner groß schreien, dass man irgendwie Cass Anbar wieder doch zurückbringen soll oder so. Keine Ahnung. Aber dass die Serie nicht diesen in diese Falle tappt, sozusagen, dass auch der Figur Alex Kamal anzugedeihen zu lassen, weil dir kann ja nichts dafür, sondern dass diese Serie tatsächlich, und das fand ich sehr, sehr schön, in der fünften Staffel, in der sechsten jetzt, die Staffel der letzten, diese Trauer, die Crew hat, dass er weg ist, der tatsächlich relativ dafür, dass sie sich so hetzen müssen und so viel Zeit, so viel Zeug in so viel wenig Zeit packen müssen, sich immer wieder diese Momente nehmen, wo irgendjemand stehen bleibt und diesen Namen auf dieser Plakette liest und dann fliegt die Kamera so kurz zwischen dem Gesicht desjenigen, der da so ein bisschen verträumt auf diese Plakette guckt, den Namen liest. Und es gibt mehrere so Szenen, wo jetzt in der letzten Folge auch, wo Bobby nochmal irgendwie darüber redet, was Alex immer gesagt hat über das Schiff. Und dass sie diese Trauer glaubhaft greifbar machen, dass in der Crew, dass sie den vermissen, dass der fehlt. Und eben diese Geschichte, die außerhalb der fiktiven Welt stattfand, dass diese Figur eigentlich oder der Schauspieler in Ungnade gefallen ist, dass nicht gleichzeitig auch die Figur in Ungnade fällt, auch wenn sie dann sterben musste. Das fand ich gut, dass sie das so ordentlich getrennt haben.
Ja.
Also alles in allem, es hätten 10 Folgen sein sollen, müssen. Ich bin völlig bei dir, diese komischen Strange Dogs Geschichten von Laconia, alles raus und die Zeit für mehr Entwickler von Drama.
Es gibt ja Bonus-Content, da hattest du mich ja drauf hingewiesen. Willst du dazu mal noch was sagen? Ich habe nicht alles davon gesehen, ich habe nur mal reingeschaut.
Also
das ist ja auch so Fanservice im Endeffekt, gell? Habe ich es richtig verstanden?
Ja, das ist halt so Bonusmaterial. Manchmal gibt's ja sowas auf DVDs oder auf Blu-rays dann drauf, dass so nochmal Zusatz, kleine Filmchen oder so sind in der heutigen Zeit, wo das nicht mehr so viel gemacht wird, dass Leute Plastik kaufen. Zumindest nicht diese Art von Plastik. Scheint es jetzt so zu sein, dass Amazon sich entschieden hat, und das finde ich auch ehrlich gesagt eine Fehlentscheidung, aber da kommen wir gleich nochmal zu, solche kleinen Episoden noch zusätzlich zu machen, die dann in dieser Amazon Prime X-Ray-Funktion versteckt sind. Ich dachte zuerst, das ist ein Bonus-Folge, ein Bonus-Video, die sind so 4 bis 6 Minuten ungefähr, dass es ein Bonus-Video pro Folge gibt, aber es sind am Ende bloß 5 von diesen Bonus-Videos, aber es gibt ja 6 Folgen in der letzten Staffel und die verstecken sich halt in dieser Amazon X-Ray-Funktion. Man muss dann innerhalb einer Folge mal irgendwann dieses X-Ray-Ding hochholen und da auf Bonus-Content klicken und dann gibt es da Fotogalerien zu der jeweils aktuellen Episode und meistens so ein bisschen Text, Hintergrundtext und Beschreibung und natürlich diese Anzeige, welche Schauspieler gerade in der aktuellen Szene rumlaufen. Aber es gibt eben auch diese Videos.
Aber das muss man dann wissen, oder?
Ich bin die Idee gekommen, auf Bonus-Content zu klicken. Ich habe da mir immer nur angeschaut, welche Schauspieler gerade und bin dann eventuell da ins Kaninchenloch gefallen und habe da eben, in welchen Filmen haben die noch gespielt, wie alt sind die, bla 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 und so weiter. Gell? Ja. Aber dass ich da auf Bonus-Content geklickt habe, auf die Idee wäre ich nie gekommen. Also da hast du mich erst drauf hingewiesen jetzt.
Ich habe das auch natürlich erstmal vorher irgendwo gelesen und nicht organisch entdeckt. Also ich finde es auch ziemlich versteckt, aber es ist halt eine gewisse Form von Fanservice. Es wäre halt schön, wenn Amazon bei selbstproduzierten Serien das einfach immer machen würde. Dann könnte man sich darauf verlassen. Dann wüsste man, okay, Marvel ist Mrs. Maisel, Amazon Production, ja, dann klicke ich da rein und dann finde ich da noch irgendwas. Wenn sie Upload. Das halt nur.
Ach, wäre das schön.
Ja, genau.
Direkt mal schauen. Also,
wenn sie das nur in manchen Serien und dann auch nur in manchen Staffeln und dann vielleicht nur in manchen Folgen oder so, dann ist es müßig. Dann guckst du da jedes Mal rein und findest nichts und irgendwann verpasst du dann die Sache, die dann da vielleicht mal gewesen wäre. Ja, da sind jetzt 5 Videos. Ich hätte mir gewünscht, dass sie das Budget dafür verwenden, statt dieser 5 Videos einfach eine 7. Folge zu machen. Aber okay, so ist es jetzt gelaufen. Und diese Videos sind so ein bisschen.
Oder damit die Space Dog Blödsinn ersetzen.
Ja, die Zombie-Kind-Geschichte, ja. Also, er war ja schon ordentlich creepy mit den Augen, ne? Also, die letzte Folge, da habe ich schon so gedacht, so, oh mein Gott, ja, er frisst seine Schwester, er frisst mit Sicherheit seine Schwester.
Aber es war halt für nix gut, also, ja.
Ja, diese letzte Szene, wo man sie ganz kurz aus seinen Augen seine Schwester sieht und man sieht, dass er doch tatsächlich ein Protomolekülmonster ist. Das war so das Letzte, wo ich dachte, so, ich habe vorher schon immer darauf gehofft, dass sie mal so eine Subjektive von ihm zeigen. So, sieht er alles wie das Protomolekül, also wie Kator hieß er, genau, wie der das auch gesehen hat. oder sieht das nicht, aber sie heben sich diese Szene für die allerletzte Sekunde von diesen Laconia-Szenen auf. Das hätte mir eigentlich gereicht, dann hätte ich gewusst, okay, da ist das Protomolekül auch aktiv und diese komischen Strange Purple Dogs da, die sind auch sind Protomolekülviecher. Ja. Nee, also diese fünf Videos stehen alle unter dem Thema One Ship. Also dass so ein Schiff halt irgendwie eine Gemeinschaft ist, die ein bisschen über das hinausgeht, dass es nur ein Workplace ist, sondern irgendwie vielleicht eine Familie sein kann. Das ist die Episode von Drama und dann halt politische Dimensionen haben kann. Das ist dann die Avasarala-Folge und ja, es gibt eine Folge, die glaube ich von den Fans gefordert wurde. Wann kämpfen endlich Amos Burton und Bobby Draper gegeneinander? Dass die beiden sich nicht immer nur teasen irgendwie, also es gibt ja in der einer der letzten Folgen diese Andeutung, wo Amos nochmal ins Bordell geht und Bobby anbietet, ob sie nicht mitkommen will. Und man fragt sich, treiben sie es jetzt endlich miteinander oder nicht? Und wir haben ja 6 Staffeln lang gesehen, dass Amos zu Sex mehr so ein Verhältnis hat, dass das irgendwie eine Körperfunktion ist, die man hin und wieder benutzen muss, weil sie Spaß macht. Und ansonsten hat die mit nichts anderem in seinem Leben und schon gar nicht mit Liebe oder so irgendwas zu tun. Und deshalb geht er eigentlich immer nur in Bordelle. Und wenn man The Churn liest, dann weiß man auch, dass seine Ersatzmutterfigur, bei der er aufgewachsen ist, die wir in der 4. Staffel, glaube ich, oder in der 5. einmal sehen, in der Rückblende, dass er mit der auch gevögelt hat und das ist für ihn so eine Körperfunktion, die bedient man, wenn beide das brauchen und dann macht man das und dann ist gut. Und insofern, dass er das jetzt mit Bobby machen würde, steht absolut absolut im Rahmen des Möglichen und Bobby schätzt man eigentlich auch so ein. Ob sie es machen oder nicht, bleibt da offen. Und die andere Frage, die immer offen blieb, ist, kämpfen sie jetzt mal irgendwann gegeneinander? Es wird ja die ganze Zeit immer irgendwie so, wenn Bobby ihren Anzug nicht anhat, ist sie schon auch badass. Das sehen wir ja in der Staffel, wo sie auf dem Mars irgendwie diese ganzen Drogenhändler da verprügelt. Hätte Amos eine Chance oder würde er sie fertig machen, würde sie ihn fertig machen? Wir wissen es nicht. Und diese eine Folge, die hat das jetzt halt aufgelöst, auch wenn da ein bisschen mit dreckigen Mitteln gekämpft wird. Ja, die Folge, wo Clarissa die Küche verwüstet, ich weiß nicht so genau, was mir das sagen sollte.
Wer ist nochmal Clarissa?
Die Tochter von Jules Piamau, die zweite. Die erste ist ja.
Ach ja, ja.
Protomolekül Miller in Venus reingeflogen und die andere Schwester wollte ja Holden umbringen und hat sich dafür so ein bisschen Schwarzmarkt, Hinterhof, Cyberware einsetzen lassen. Mhm. Und kämpft damit den Rest ihres Lebens. Ja. Auch, das war auch so ein bisschen die Schwäche der letzten Staffeln. Es wird ein paar Mal so angedeutet, dass Leute sich groß opfern. Ne? So, sie rennt so in den Reaktorraum rein und um irgendwie diesen Reaktor zu retten. Und man denkt sich, okay, sie wird jetzt ihre Mods aktivieren und wird diesen Reaktor retten und wird sich Spock-mäßig da noch an so einer Scheibe und dann kriegt sie Space-Krebs und ist tot oder so. So, das erwartet man eigentlich und dann überlebt sie das aber. Und dann denkt man sich, okay, gut, ja, dann gehen Bobby und Amos in diesem letzten Fight da irgendwie und werden von Kugeln zersiebt und man denkt, okay, die sind jetzt auch tot, die haben sich jetzt geopfert, um die Rosinante zu retten und dann überleben die das auch beide. Also da sind so ein paar Sachen drin, wo man denkt, ihr fangt immer so krasse Opfer, ich opfer mich fürs Team Nummern an, ja, und dann brechen sie die immer kurz vorm Ende ab und machen das doch nicht. Da wurden so Tropes quasi so aktiviert und dann nicht durchgezogen. Das fand ich ein bisschen eigenartig.
Ja, das stimmt.
Aber alles in allem, wie würdest du denn jetzt sagen, 6 Staffeln, Enden, geplante Enden von Serien sind ja nicht mehr so wahnsinnig häufig. Häufig wird ja abgesetzt und
ja, leider.
Und es wird nicht zu Ende erzählt. Jetzt haben wir mal wieder eine, die zu Ende erzählt wurde, in der Tradition von Lost und von Breaking Bad und von Story of Ice and Dingens, Fire Dingskirchen. Also eine von den großen, die zu Ende erzählt worden sind.
Ich schaue gerade eine andere, die zu Ende erzählt wurde und ich bin gerade in der letzten Folge und die ist wirklich schmerzhaft und schwierig und ärgerlich. Ich schaue 2 gerade, lustig. Ich schaue gerade 2 Serien, wo wir in beiden gerade in der letzten Folge sind. Und ich muss sagen, verglichen damit ist es hier gar nicht so schlecht gemacht. Ja, ich habe es schon angesprochen, ich finde einfach diesen Abschlussgag, wie er dann, diese Finte, die er dann macht, um die Macht am Ende zu verteilen oder zu bündeln, wie auch immer, das fand ich angestrengt. Insgesamt war das schon, ja, das hat schon am Ende den Knoten irgendwie zugemacht oder die Schleife zugebunden. Und ja, aber ich fand es ein bisschen ausgewalkt. Also wie gesagt, mir hätte das gereicht, wenn einfach die letzte Staffel 2 oder 3 Folgen länger gewesen wäre und man die Geschichte da zu Ende erzählt hätte. Ich habe da jetzt nicht noch eine Staffel gebraucht. Und insgesamt, ich meine, wir haben die ganze Serie häufig besprochen. Ich kann mit manchen Staffeln besser, mit manchen schlechter. Ja, ist schon eine gute Science-Fiction-Serie. Ich verstehe, dass es da Fans von gibt. Ich verstehe, dass du da Fan von bist. Ich bin kein Fan davon. Ich fand sie okay, aber ja, also mir geht sie nicht so ans Herz. Das ist eine gute Serie, sicher, aber mich berührt sie nicht so. Ich glaube, das ist das Hauptproblem, dass sie zu wenig mich berührt.
Alright. Telltale bringt irgendwann, gibt noch keinen Release-Termin, ein Expanse-Spiel raus noch. Hauptfigur wird Kamina Drummer, die ohnehin vermutlich coolste von allen in dieser ganzen Serie. Stimmt. Mal von Amos Burton abgesehen, also Bobby Draper vielleicht, aber weiß nicht. Aber Kamina Drummer wird die Hauptfigur.
Ja, hier ihr, der Strathane oder wie er heißt, war doch auch cool.
Ja, Clarice Ashford war auch sehr schön, ja. Aber das ist auch eine Sache, die Serie, glaube ich, ein bisschen behindert hat, dass sie teilweise sich Schauspieler geholt haben, die größere Angebote kriegen. Also der Typ, der den Anderson Dawes gespielt hat, also diesen Belter-Typen, der quasi immer mit Fred Johnson so ein bisschen um die Vorherrschaft gerungen hat, weiß ich jetzt den Namen von dem Schauspieler gerade aus dem Kopf nicht. Der Typ, der ist halt im Moment auch überall zu sehen. Den siehst du in allen möglichen Serien, den siehst du in allen möglichen Filmen, immer so in gut platzierten Nebenrollen. Der hat, glaube ich, wirklich keinen Mangel an Arbeit. Und das ist der Serie ein bisschen auf die Füße gefallen. Sie brauchten eigentlich Anderson Dawes noch öfter und haben ihn dann irgendwie nur so, dann hat er Textnachrichten geschrieben oder sowas, hat man nochmal ein Foto von ihm gesehen, aber damit er nochmal irgendwas sagen kann dazu, aber sie kannten den Schauspieler nicht mehr. Ja. Und das Gleiche mit David Strathairn, den wir jetzt ja letzte Woche erst in Nightmare Alley hatten und davor hier in Nomadland, der ist halt mittlerweile auch, also der blickt ja schon auf, weiß nicht, 50, 60, 100 Filme zurück oder so, aber der hat halt auch irgendwie, der kommt dann mal für eine Staffel oder so oder für anderthalb und dann ist er wieder weg und dann müssen sie ihn halt irgendwie umbringen, aber wenn sie da vielleicht Schauspieler gefunden hätten, die sie dann am Ende auch länger behalten können, hätte vielleicht auch nochmal was gewirkt.
Ja gut, weiß ich nicht. Deswegen haben sie ja in ihrer Leading Role jemanden genommen, den wirklich keiner haben will, weil er einfach nicht taugt. Klug gemacht.
Ja, die waren auch alle sehr jung, als sie damit angefangen haben. Ich glaube, Dominik Tipper, also Nagata war 28 oder so, oder 24, als sie damit angefangen hat. Das Ganze ging jetzt über 6 Jahre, also die ist jetzt auch, die sind gereift in dieser Rolle, das muss man ja auch sagen. Manche mehr, manche weniger.
Ja, genau. Manche zum Besseren, manche zum Schlechteren. Ja.
Gut, lassen wir es dabei. Anschauen, sage ich. Vielleicht anschauen, sagt Christoph, wenn ich das jetzt so zusammenfasse.
Ja, kommt drauf an. Also für den Stefan ist nichts.
Für den Stefan ist auf jeden Fall was, weil es geht um Politik. Es geht eigentlich die ganze Zeit um Politik.
Und das interessiert mich?
Ja, so Machtspiele. Boah. Strategische Sachen.
Da muss ich ja wissen, wer ist.
Das sieht man meist schon an den Farben. Wenn es sehr sandig ist, ist es Mars. Wenn es mit bunten Kleidern ist, ist es Erde. Und wenn Leute Tattoos um den Hals haben, dann sind es die Gürtler. Also ist eigentlich recht einfach.
Ich habe mich vorhin gefragt, wo die auf dem Gürtel wohnen. In Raumstationen oder können die da auf den Asteroiden leben?
Die Asteroiden sind mehr so das wird gefarmt.
In der Regel ausgehöhlt und zu Raumstationen umgebaut.
Oh, ja, die großen, zum Teil, die großen zumindest, genau.
Ja, ist schon ganz nice. Also so wie die Welt gebaut ist, das fand ich, da hätte ich gern noch mehr gesehen, muss ich sagen. Ich hätte gern noch mehr Mars und noch mehr Gürtel gesehen. Also das ist cool.
Gürtel ist halt immer dreckig, das ist so die Unterdrückten, bei denen es immer mies ist. Mars ist halt viel Staub, viel Militär.
Ja. Ja. Gut. Hab das.
Ich glaube, wir haben's.
Ja. Glaube ich auch.
Dann begrüßen wir jetzt alle, die gesprungen sind, zurück und es geht direkt weiter mit Jazzwitz der Woche. Dem Jazzwitz. Christoph,
ach, ja,
finde ich, du hast, hast einen vorrätig, der auch irgendwie zur Sendung heute passt.
Richtig. Was ist der Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Posaune? Ein Halbton. Was ist der Unterschied zwischen der zweiten und der dritten Posaune? Ein Takt. Tada. Tada. Ja, das Schlimme ist, es ist wahr, habe ich diese Woche feststellen müssen.
Oh. Du warst unterwegs und hast Musik gelauscht, oder?
Genau, ich war in der Alten Oper am letzten Samstag und
in der Alten Oper?
In der Alten Oper in Frankfurt, ja.
Hier bei uns in der Ecke.
Hier bei euch, ja. Ich hatte Schwierigkeiten hinzukommen, wir sind sehr früh losgefahren, weil wir vorher noch was essen wollten.
Kann man ja nicht verfehlen, ist ja mitten in der Stadt.
Ja, kann man nicht verfehlen, wenn nicht mehrere Baustellen, Anlagenring gesperrt. Am nächsten Tag Henninger-Turm-Rennen, was jetzt irgendwie anders heißt. Aber ich glaube, es war das Henninger-Turm-Rennen. Also ich habe das
so Ding entnommen.
Ja, genau, irgend so ein Quatsch. Und da halt das Ende an der Alten Oper ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Und deswegen da auch praktisch jede Straße um die Alte Oper herum gesperrt war. Und dann noch eine Demo unten am Main, genau in dem Moment, wo wir über den Main fahren wollen. Also es war prima. Ja, es war wirklich herrlich. Eine schöne kleine Anekdote vom Abend dann. Wir haben dann im, das nennt sich, ich glaube, Parkhaus an der Alten Oper oder sowas heißt. Es ist nicht das Opernparkhaus, sondern es ist eins so in der Straße Richtung Gecko, was sündhaft teuer ist, also was noch teurer ist als die anderen, aber egal, wir brauchten dann halt eins. Und sehr tief unter der Erde. Und diese Straße, die da zum Gecko führt, die ist ja eine Einbahnstraße. Also man kommt die von Süden, fährt dann an der Alten Oper vorbei so und dann so im Rechtsbogen. Gell? Und dann fuhren wir halt aus dieser Tiefgarage wieder raus. Vor uns fuhr ein anderes Auto und bog halt nach rechts ab. Die Einbahnstraße. Und ich so, ist das nicht eine Einbahnstraße? Wir wollen ja auch rechts. Soll ich dem nachfahren? Die Therese, nein, das ist eine Einbahnstraße. Ich so, ja, ich habe das auch so in Erinnerung. Aber er fuhr so ganz selbstsicher. Er kam ungefähr 50 Meter. Wenn er nämlich dann weitergefahren wäre, wäre er frontal gegen ein Polizeiauto gefahren. Das kam ihm nämlich entgegen.
Ups.
Sofort Blaulicht an, nehme ich an.
Natürlich, ich habe bestimmt 5 Minuten gefeixt. So lustig. Was für ein Pech kann man haben. Aber gut, vielleicht war es auch ein Glück, gell, weil das ist ja echt eng dort und da dann bei Gegenverkehr zu wenden, ist gar nicht so einfach. Also vielleicht ist es da gut,
ist doch zweispurig, oder?
Ja, trotzdem.
Du musst halt vorne bis zur Goethestraße kommen und dann kannst du links
abbiegen.
Ja, okay, das ist aber ganz schön weit.
Vielleicht ist es ganz gut, die Rettung, wenn dann ein Polizeiauto kommt und erstmal alles absperrt und dir.
Da kommen noch zwei Querstraßen zur Fressgasse runter, da kannst du dich vielleicht reinretten.
Nee, das Parkhaus ist direkt in der Kurve, oder?
Das Ganze, genau, ist in der Kurve. Das ist,
nicht so weit zur Goethestraße.
Nee, ist die Hälfte hat er geschafft mit seinen 50 Metern.
Ach so, da oben. Ich dachte wirklich beim Geckos.
Nee,
es war nur so grob die Richtung.
Da haben die irgendwas neu gebaut, als wir studiert haben. Und da ist es drin.
Ja, genau.
Alright.
Ja, aber egal. Das war nur eine Anekdote. Ich war, bei diesem Big Band Konzert. Meine Frau hatte das geschenkt bekommen von meiner Mutter. Und ich hatte mich überreden lassen, mitzukommen, weil meine Mutter hatte schon angeboten, dass sie dann eben mit der Theresa dahin geht, wenn ich nicht möchte, aber ich habe mich dann doch breitschlagen lassen. Und habe mir gedacht, ich schaue mir das mal an, ja, so einfach Interesse halber.
Aber das ist schon gar nichts für dich, oder?
das ist nicht meine Musik, nee. Also, aber ja, ich habe das halt analytisch irgendwie mir dann angeschaut, gell. Das war vom Thema, die hatten so einen Gastsolisten da, einen Pianisten, der so als Thema hatte irgendwie so lateinamerikanische Musik, und deswegen war das die ganze Musik dann so eine Mischung aus Jazz und lateinamerikanischem, so angehauchten. Der Dirigent hatte erzählt, dass er das die Arrangements begonnen hatte zu schreiben Anfang 2020. Als er dann im Urlaub in Tirol war, hat ihn irgendwie sein, weiß der Teufel, irgendwas angerufen und ihm gesagt, so, ja, du brauchst nicht weiter arrangieren, es ist erstmal vorbei. Das ja. wird erstmal nicht aufgeführt. Und also er war in Ischgl, gell?
Genau.
Er hat gesagt, so, ja, er ist dann mit den ganzen anderen aus Ischgl wieder zurückgereist. Ja.
Eine ehemalige Mittänzerin bei uns aus Formationszeiten war auch in Ischgl in einem von diesen Clubs und die lag 3 oder 4 Wochen flach im Bett. Also sie hat es richtig zerlegt.
Nee, den hat es nicht erwischt, hat er gesagt. Also hat er behauptet. Aber nun gut. Ja, und zur Darbietung und zur Musik. Also, wie gesagt, ich bin kein Jazz-Freund oder wie nennt man es? Aficiando.
Du bist nicht der letzte Jatzer, wie manche Leute sagen.
Ich bin kein Jatzer, nee. Manches fand ich interessant, oder vieles fand ich interessant. Also, ich habe ja krasse Vorurteile gegen Jazz, ganz klar. Und auch manche wurden bestätigt, weil oft ist es halt so, dass das keine Musik mehr ist im engeren Sinne, sondern dass es halt Geräusch ist. Und zwar auch offensichtlich so intendiert. Also zum Teil der Pianist, der hat halt einfach auf das Piano eingeschlagen, und zwar nicht gezielt. Zum Teil noch gezielt, dass es eben noch so Akkorde sind, die er dann hoch und runter versetzt. Aber zum Teil hat er halt wirklich so, wie wenn der Lucius Klavier spielt, gell? Also halt wild drauf rum und zum Teil halt auch einfach nur hoch und runter mit dem Finger, so ja? Und ich denke so, ja, das ist keine Musik mehr im engeren Sinne, das ist halt nur noch Geräusch. Was ich lustig fand, gerade diese Stellen fand das Publikum ganz toll, und haben sie immer so Szenenapplaus gebracht, wo ich dachte so, das kann jeder Idiot, was der gerade macht, das ist überhaupt keine Kunst. Ja, und da klatscht ihr, seid ihr bescheuert? Nur weil es irgendwie besonders impulsiv war oder so, aber es war halt keine Kunst. Also es war halt nur Getue eigentlich. Aber das, ja gut, Jazzpublikum ist, glaube ich, auch so ein eigenes Publikum. So.
Es sind halt andere Sachen wichtig. Ja,
ja, so vom Vorurteil, wenn man sie anschaut, so alles so ehemalige Religionslehrer, die um einen rum saßen. Also so kam mir das vor. So sahen die aus. Und ja, und musikalisch halt auch komisch, also zum Teil die Instrumente, die ich auch kenne, ganz anders eingesetzt. Also zum Beispiel, da war halt ein Schlagzeug, zusätzlich zu auch noch einem Perkussionisten, also so ein Schlagzeug und Perkussionist, die großteils nicht im selben Takt gespielt haben, aber dazu gleich mehr. Und der Schlagzeuger, der hat halt nicht dafür gesorgt, dass irgendwie ein Beat da ist, oder oft jedenfalls nicht, sondern der hat mehr so einen Klangteppich erzeugt. Also, und dadurch war dann halt auch oft gar nicht
so ein Rauschen wirklich, oder was?
Ja, genau. Ganz viel Hi-Hats, ganz viel Becken, sehr viel Geklingel, ganz viel. Ich habe am Anfang gedacht so, hey, der hat ja gar keine Double Bass, wie will der ein echter Drummer sein? Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ja, der benutzt halt die Bass auch nicht sehr viel, gell? Braucht er halt nicht. Und das waren halt oft so mehr so Trommelwirbel oder Beckenwirbel oder keine Ahnung, wie man das dann nennt, die halt nicht einem Takt unterworfen sind, sondern eher einen Klangteppich erzeugen sollen. Und auch der Perkussionist hat oft sowas gemacht. Zum Teil, das ist ja das Lustige, die treffen sich dann immer wieder in einem Takt und dann macht jeder seinen eigenen Takt. Und auch der Pianist spielt dann mal langsamer, mal schneller, zum Teil auch ganz kurios, spielt mit der linken Hand so ein sich wiederholendes Motiv, was einen Takt vorgibt, und mit der rechten Hand spielt er so Getue, Gewichse im Endeffekt, was mal schneller, mal langsamer und keinen Takt. Also er spielt mit beiden Händen unterschiedliche Takte, mit dem einen sehr starken, mit dem anderen keinen durchgehenden. Was natürlich dann Kunst ist, was natürlich schwer zu spielen ist, weil das muss man in seinem Hirn ja erstmal hinkriegen. Aber das ist halt auch nicht das, was ich unter Musik verstehe. Ja, klar, weil ich halt ein Spießer bin. Ist schon, ist mir klar.
Wir schon.
Aber das ist halt, für mich ist halt klar, ich bin halt auch ein Fan von Barockmusik. Das ist halt meilenweit davon entfernt, das ist mir klar. Das ist Unfug, das ist alles kompletter Unfug, was die spielen, im wahrsten Sinne des Wortes, weil es halt nicht fugischen Regeln folgt oder irgendwelchen musikalischen Regeln. Es ist halt sich ausleben, es ist Geräusch, es ist Gewichse, ganz seltsam. Aber ja, war auch mal schön, sowas kennenzulernen. Oder auch der Gitarrist. Ich hab zu Theresa gesagt, hörst du den Gitarristen? Also ein E-Gitarrist, gell? Hörst du den Gitarristen? Und sie, ja, ich höre den. Und da habe ich gesagt, ich höre den nicht. Weil ich eine andere Prägung habe, wie eine Gitarre klingt. Die Theresa war ja in so einem Zupforchester früher. Die hat ja Mandoline gespielt. Im hessischen Jugendzupforchester. Und für die ist halt eine Gitarre so ein Hintergrund-Klangteppich-Instrument. Was es ja in der Popmusik oder in der Rockmusik auch häufig ist, aber in der Rockmusik kommt dann eben noch die Leadgitarre dazu, die dann eben auch so Solo-Gewichse macht, was dann eben prägend ist für einen oder ein Riff, ja. Und das war da ganz selten. Ich meine, der hat ein, zwei Soli gespielt, da ist es dann auch genau das Gleiche, was der Pianist halt auch macht, was ich auch Getue finde. Aber oft hat man ihn einfach nicht gehört, weil er ein komplettes Hintergrundinstrument ist. Im Gegensatz dazu, der Bassist, häufig mit Kontrabass, den hat man immer gehört, weil der eher so ein Melodieinstrument dann war, was so. Ich cool finde. Ja,
also, der hat aber nicht den Takt dann vorgegeben.
Doch, zum Teil auch den Takt, aber zum Teil auch einfach sowas, was man Melodie nennen könnte. Also so das Motiv, was ich super cool finde, weil ich Bass halt cool finde. Aber das war so eine verdrehte Welt, gell? In der Rockmusik ist es genau andersrum. Ich fand da ganz viel ganz spannend. Auch die Posaunisten und Trompeter hat mir gut gefallen. Also gerade so gedämpfte Posaunen und gedämpfte Trompeter, also das war das, was ich sonst immer nur so im Extrem kenne, so aus Filmen und so, wo so dieser extreme Dämpfer drauf ist. Aber es gibt wohl auch so Dämpfer, die nicht ganz so stark dämpfen, dass es eben nicht so
fast weg
so
ist.
Quäkend wird, sondern dass es eben einfach so angenehmer wird, so ein bisschen gedämpft halt. Und das hat mir wirklich gut gefallen. Und dann aber auch, wenn die Soli gespielt haben, also da war einer, der hat wirklich nur so reingequäkt. Der so, bitt, bitt, bitt. Und Publikum ist ausgerastet, wo ich mir dachte, ey, der verarscht euch doch. Was soll denn das? Und am Ende ist auch so mitten in so einem Quäken hat er abgebrochen und ist weggegangen mit gesenktem Kopf. So. Es war einfach nur Verarsche. Und ich mir dachte so, ja, okay, ist lustig, aber ist halt nicht Musik. Ich weiß nicht, ich bin einfach kein Jazzer.
Eher nicht, aber das hast du ja schon das ein oder andere Mal erzählt.
Ja, aber es war spannend. Also war eine ganz andere. Und was der Theresa aufgefallen ist, ich habe es erst gar nicht so ich konnte es erst gar nicht so glauben. Sie hat gemeint so, warum sind da keine Frauen dabei? Da habe ich gesagt, vielleicht ist das irgendwie ein Beruf, der irgendwie, weiß nicht, sich nicht so vereinbaren lässt oder so. Und dann habe ich gemeint, ja Moment, aber von 17 Leuten keine Frau, das kann nicht sein. Ja, also das muss halt Absicht sein. Und dann habe ich halt gegoogelt und dann steht ja, also bei Wikipedia, die H3 Big Band ist bis heute eine reine Männer-Kombo. Nur die Solisten sind manchmal Frauen. Was eigentlich echt komisch ist in der heutigen Welt, oder? Ja, es ist halt irgend so was Geschichtliches.
Ja,
also ein bisschen strange ist das schon, oder? Ja. Also es ist nicht mehr so ganz, es ist ja bestimmt nicht so, dass keine Frau da mitspielen will, oder? Also das finde ich schon.
Genau.
Also
in der heutigen, vermeintlich sind sie da nicht gut genug, oder?
Genau, in der heutigen Zeit eine komische Entscheidung, oder? Also erstaunlich, dass das einfach so durchgeht noch, oder?
Ja. Bob, wir haben die doch auch mal zusammen gesehen, oder? Bei so einem Frankfurt-Konzert-Dings im Zoo
mit,
oder so.
Ja, mit Patrice zusammen. Nee, in der Messehalle, glaube ich, war das. Oder in irgendeinem Messe-Seitengebäude oder so. Ich war auch mal im Zoo, im Friedrich-Sowieso-Haus. Wie heißt es da? Friedrich-Blablabla-Halle. Aber da habe ich nicht die HR Big Band gesehen, glaube ich.
Ich hätte gedacht,
dass du dabei gewesen hast. Also ich weiß, dass die HR Big Band irgendwo in der Nähe vom Zoo, im Maritim oder irgendwo da in so einem Saal, zwar nicht die Festhalle, irgendein anderer Saal, dort mal gesehen habe mit Patrice. Und das Lustige an diesem Abend war, dass die nicht keine Gelegenheit hatten, gemeinsam zu proben. Und zwar gar nicht. Und dann halt irgendwie so, ja, die Big Band hat vielleicht irgendwie die Notenblätter von den Patrice-Songs mal irgendwann bekommen, aber die haben nie gemeinsam geprobt. Und dann sind halt so zwei Welten aufeinander geprallt von große Big Band kann Dinge spielen, die auf dem Notenblatt stehen und kann vielleicht auch damit umgehen, dass jetzt ein Solo folgt von irgendeinem Musiker und im Hintergrund machen die anderen irgendwie das Hauptthema weiter oder sowas in der Richtung. Aber womit sie nicht umgehen können.
Irgendwas anderes.
Oder, ja, gut, das sagst du. Aber womit sie nicht umgehen können, ist, ein Sänger vorne zu haben, der Zeug singt und dann, wenn er der Meinung ist, dass das Publikum jetzt gerade gut mitgeht, dass er diese Strophe dann einfach oder diesen Refrain einfach nochmal 4 Umdrehungen verlängert und sich dann irgendwann mal bemüßigt, den Song hinten raus abzubinden. Und irgendwie so, weiß nicht, so Cues, die er vielleicht seinen Musiker normalerweise auf der Bühne gibt, die verstehen, dann vielleicht doch nicht immer beim allerletzten Musiker noch ankommen von der Big Band. Es gab ständig so Abstimmungsschwierigkeiten. Das war sehr unterhaltsam.
Das wundert mich. Weil hier wirkte es so, aber das kann natürlich auch einfach arrangiert gewesen sein, hier wirkt es so, als würden die so völlig frei so mal wie lang es dauert, so lang dauert's und dann wird halt hier noch ein bisschen rumgeeiert und also,
ja gut, aber wenn der Typ sich vorne darauf verlässt, dass im Hintergrund seine Musik, auf die er singen will, weiterläuft.
Ja gut, da kann er sich überhaupt nicht drauf verlassen bei denen.
Genau. Und das führte dann zu so Abstimmungsschwierigkeiten, die dann versucht wurden, so zwischen dem Dirigenten oder diesem Big Band Leiter da vorne und Patrice als Sänger und Artist, der vorne stand und sein Gesicht dafür hingehalten hat. Die haben das dann versucht, beide Patrice hatte natürlich ein Mikro, ob der andere auch eins hatte, weiß ich nicht, oder der musste immer so ein Stück zur Seite gehen, um da irgendwo reinzusprechen. Und dann haben die das versucht, so ein bisschen mit charmant sein und lustig sein hinzumoderieren, aber eigentlich hat man gemerkt, eigentlich treten die sich gerade sehr oft für diesen Auftritt auf die Füße und es ist beiden fürchterlich unangenehm und versucht es irgendwie hinzukriegen. Ja, das war so ein wie hieß denn das immer? Frankfurt at Night? Eine HR3 at Night hieß
ja,
das so?
Ja, genau, das war das. Aber war das, ich meine, wir waren auch nochmal bei irgendeinem gefühlt 90er Jahre Dance Act oder irgend sowas gewesen mit HR Big Band.
Nosy Katzmann mit Big Band.
Echt? Bist du dir sicher, dass ich da dabei war?
Hätte ich jetzt gesagt.
Ich will es nicht ausschließen, aber dann war ich wohl so betrunken, dass ich mich nicht mehr daran erinnere.
Das war noch vor unserer Cocktailzeit, da haben wir noch nichts getrunken.
Okay. Dann noch gar nichts. Wir waren damals abstinent.
Es ist schon sehr lange.
Keine Erinnerung, tut mir leid.
Und das war im Zoo und ich weiß, dass wir dann irgendwie weitergefahren sind. Plus waren wir an der Uni noch irgendwo. Es war ein cooler Abend, aber der fing eben an mit der HR Big Band. Aber ich wüsste auch, ich habe eben schon mal versucht, das zu googeln, aber ist ja nicht so leicht. Wenn man nicht mal das Jahr weiß, wann das war. Irgendwann, wahrscheinlich Anfang der 2000er oder sowas. Ich war einen Tag bevor du dort warst, war ich auch auf einem Konzert. Nicht jazzig, aber bluesig. Ich habe Joe Bonamassa in der Jahrhunderthalle gesehen in Frankfurt.
Die andere Musikrichtung, mit der ich nichts anfangen
kann. Ja, du hättest es total gehasst. Das wäre auch überhaupt nichts für dich gewesen. Es war so geil. Also zum einen.
Da wäre ich auch gern dabei
gewesen. Da wärst du auch gern dabei gewesen, ja. Und ich glaube, ich war noch mit meiner Tante und dem ewigen Mitbewohner dort und wenn einer von beiden abgesagt hätte, hätte ich auch dir Bescheid gesagt, so, hier hast du nicht vielleicht Lust heute Abend und ja, war mir sicher, dass du kommen würdest. Man hat so gemerkt, so, die auf der Bühne haben total Bock, wieder live zu spielen, endlich vor Publikum und das Publikum hat halt einfach so Bock, dass wieder Leute Musik machen und dass man laut Musik hören kann, also laut und hören und fühlen.
Wurdet ihr auch dazu angehalten, im Takt mitzuklatschen? Ein Fehler, ich wusste nicht, dass das immer noch Musiker gibt, die diesen Fehler machen in Deutschland. Bei der HR Big Band schon.
Echt? Ja, schön 1-3, gell?
Voll in die Hose gegangen. Ja, Gott,
fürchterlich.
Wenn du dann hinter dir aus dem Publikum verschiedene Takte klatschen hörst, die nicht zu den Takten gehören, die vorne schon gespielt werden. Ah, was auch schon mehrere sind. Es ist herrlich.
Nee, da hat keiner mitgeklatscht. Oder doch, zwischendrin haben wir hinter uns ein paar geklatscht und so. Nee, Leute, nein.
Genau.
Nein.
Seid bitte leise.
Genau. Ruhe, ich will das hören. Und ja, Bluesmusik, Joe Bonamassa, Gitarrist, ist natürlich klar, dass es da das eine oder andere Solo gibt. Also in jedem Stück gab es Solos oder Soli, vermutlich. Total geile, immer auf das Stück abgepasst, ganz schnelles Zeug, langsames, ganz bluesiges. Hat sich mit den regelmäßig hat auch sein Orgelspieler Solos bekommen. So eine hier Hammond-Orgel mit, wie heißen denn diese drehenden Lautsprecher? Jedenfalls.
Der Lautsprecher?
Ja.
Was so nach Deep Purple und nach Doors klingt oder so?
Ja, genau.
Sowas hatte unsere auch.
Wo du.
Das scheint wieder in zu sein.
Das war nie out. Das gehört in diese Musikrichtung
dazu. Ja, wahrscheinlich gehört es. Ja, wahrscheinlich.
Ja, das ist so. Schon. Also.
Es ist ja auch cool, muss man sagen.
Also der Sound ist total geil. Vor allen Dingen, wenn er mechanisch cool gemacht ist. Ja. Das ist halt irgendwie sau cool. Ich habe auf die Bühne geguckt und so, was ist denn das? Und da habe ich irgendwann gedacht, da dreht sich der Lautsprecher. Das ist ja geil. Also ändert sich halt der Ton die ganze Zeit. Es klingt so mega gut. Der Orgelspieler ist schon in der Rock'n'Roll Hall of Fame. Der hat nämlich früher mit Steve Ray Vaughan gespielt. Auch einem der großen Gitarristen.
Auch einer, der mir nichts sagt.
Auch einer, deswegen habe ich gesagt, auch einer der großen. Mit dem ist er zusammen in die Rock'n'Roll Hall of Fame gekommen und jetzt tourt er halt mit Joe Bonamassa. Diese Spiellust. Was mich geärgert hat, aber irritiert hat, den Soundcheck war irgendwie wohl schief gelaufen. Ich habe keine Ahnung, was da war. Jedenfalls die ersten anderthalb Lieder oder so hast du fast nur Schlagzeug gehört. Wenn er gesungen hast, hast du kein Wort verstanden. Und Gitarre und sonst ein Lärmteppich. Also,
das ist sehr ärgerlich.
Das war, als es losging, das klingt schon richtig scheiße, Leute. Was habt ihr denn gemacht? Also, ja, vermutlich haben die das jetzt auch 2 Jahre nicht gemacht, aber der ist letztes Jahr im Sommer, meine ich, auch irgendwo getourt. Da sollte man das doch irgendwie hinkriegen, aber es scheint wohl doch ein krasser Unterschied zu sein zwischen die Halle ist voll und die Halle ist leer. Aber nach so, anderthalb, 2 Liedern hatten sie es dann einigermaßen eingeregelt gekriegt. Wobei, für mein Gefühl, man immer noch vom Gesang kaum was verstehen konnte. Aber ich war auch nicht wegen dem Gesang da, sondern wegen der Gitarrensoli. Und die klangen hervorragend. Was?
Wie weit warst du? Also erstmal nochmal die
letzte Reihe.
Vielleicht nicht aufgepasst, wo. Okay. Oh. Wo war das? Was war die Location?
Jahrhunderthal in Frankfurt. Genau, ich habe das.
Nicht im Konzertzusammenhang nicht so gut.
Beiden Mitgehenden zum jeweiligen Geburtstag geschenkt. Und habe irgendwie Karten, so, ach, guck mal, der kommt auf Tour, kaufst du mal Karten? So, ja, es gibt noch einmal 3 zusammenhängende Plätze in der letzten Reihe. Okay, dann nimmst du die.
Das heißt, es war komplett bestuhlt, oder was?
Ja, komplett bestuhlt und komplett ausverkauft.
Ja, okay, das ist ärgerlich.
Seit Monaten, also seit November oder so.
Ja, die Leute sind heiß darauf jetzt, ist klar.
Ja.
Wir haben auch direkt danach gesagt, wir müssen auf jeden Fall dieses Jahr nochmal in die alte Oper. Das macht schon richtig Spaß. Also
es ist schon was Besonderes, wenn man eben so Musik live und auch eben dieses Laut, also diese Lautstärke. Natürlich kann ich sie mir auf den Kopfhörern laut aufdrehen, aber es ist halt was anderes, wenn es so richtig von vorne bläst. Also natürlich, wenn der letzten Reihe spürt, sitzt,
das kriegst du mit dem Kopfhörer nicht hin. Ne?
Genau, wenn du in der letzten Reihe sitzt, ist es natürlich auch nicht mehr so hart, aber ist halt schon nochmal was anderes. Und es hat einfach so Spaß gemacht, so auch da zu sitzen, einfach einfach zuzuhören. Es gibt nichts anderes. Auch wenn ich Musik auf Kopfhörern höre, man macht ja dann doch irgendwas anderes oder irgendwo, man ist ja woanders, man ist nicht in der Musik drin. Und wenn du Live-Musik hörst, Live-Konzert, dann bist du ja in diesem Konzert drin. So Teil. Und ja. Da ist nichts anderes. Also natürlich kann man da auch wegträumen und über andere Sachen nachdenken, aber...
Ja, passiert ja auch manchmal. Ist ja normal.
Ja, natürlich.
Klar, kommt ja vor.
Aber ist ja auch was Schönes, so dass man einfach sitzen kann und ja, dann überlegst du, was du am nächsten Tag machst oder sonst irgendwas und dann denkst du dir so, oh, ist das einfach geil, jetzt hier zu sitzen und so schön laut Musik zu hören und vor mich hin zu träumen, oder? Mhm. Und dann guckst du dir wieder irgendwie an, wie die Tonleitern runter jault und wieder rauf oder quer.
Christoph hätte, Christoph hasst diesen Trick.
Ja.
Ja,
weil es irgendwie so billig ist, weil es so ein billiger Trick ist. Du hast recht, es ist einfach nur ein Trick. Also,
ja, das macht doch die Melder auch. Also wenn dann
ja,
so ist, das ist auch eine Pentatonic Scale, also es ist nichts anders.
Ja, das stimmt schon, hast recht. Aber also, auch da sagt man mit Recht, das ist einfach Gitarrengewichse. Ja,
ja, genau.
Und wenn die Leute halt dann Hair Metal machen und eben auch albern aussehen, da ist es halt leicht, sich darüber lustig zu machen. Aber bei Jazz oder bei Blues soll es halt plötzlich ernsthafte Musik sein. Es ist aber halt genauso albernes Gewichse. Und ich sag bewusst
halt so
Gewichse,
weil es halt funktioniert.
Weil es halt Masturbation ist, nichts anderes. Also,
ja, weil wenn man
sich ich bin zu alt für den Scheiß, glaube ich.
Tja. Aber Joe Bonamassa ist jetzt natürlich die Ersatzdroge der Wahl, seit Eric Clapton so ein bisschen zum Corona-Spinner geworden ist, was ich sehr bedauere.
Ist er das?
Ja, hat doch so einen komischen Song gemacht, wo mehr oder weniger der Songtext fragt, ob wir noch frei sind und ob wir in einem Polizeistaat leben. Und
das ist gut, dass ich so Sachen, wieso kriege ich sowas in die mit? Also ich bin sehr froh, aber...
Können wir jetzt keinen Eric Clapton mehr hören, sondern aber zum Glück können wir wieder Seven I Do hören.
Endlich!
Jetzt losgesagt. Endlich!
das Video, ich zum saß Glück. Irgendwie abends irgendwie nach irgendeiner
geguckt?
Ja, nach
was
irgendeiner Serie.
Nicht?
Ich hab, pass auf,
was
ich sag dir, wie das passiert
mit dir?
Ich saß irgendwie auf dem Klo, nachts um zwei oder so, warte. Nachts um zwei saß ich auf dem Klo und hab.
Aber mir ähnlich.
Den Instagram, das ist auch irgendwie so spät nachts veröffentlicht worden, ne? Da habe ich den Instagram-Feed von die Stories des Tages von Moses Pelham durchgeguckt. Und das ist eigentlich immer sehr lustig, weil da sind viele, also Moses teilt viele coole, lustige Sachen. Und klicke ich das so durch und plötzlich sehe ich einfach nur, ohne Kommentar von Moses, einfach nur so ein Screenshot von dem Xavier Naidoo-Video und denke mir so, warte mal. Stopp.
Warum teilt Moses
Xavier Naidoo? Ich meine, die haben früher mal zusammen Musik gemacht.
Doch.
Aber das ist doch, da ist doch jetzt was faul. So, was würde er teilen? Was ja eine zu Eigenmachung auf eine Art ist. Was könnte Xavier, da dachte ich, da muss ich jetzt reingucken. Und dann klicke ich das an. Und dann habe ich vollkommen so, was passiert denn hier gerade? Und dann gucke ich dieses Video und zu dem Zeitpunkt war das irgendwie 11 Minuten alt oder irgend sowas. Also die genaue Zeit, wann ich da saß, weiß ich nicht mehr so genau. Aber es war ganz frisch. Und dann habe ich auf Twitter gesucht, so irgendwelche Reaktionen dazu. Und da war noch nix. Und dann irgendwie, ja, da habe ich da sehr gebannt gesessen und habe dieses Xavier Naidoo-Video geguckt. Und
später ist das Internet explodiert.
Ja, so ungefähr. Ich weiß wirklich nicht mehr, wann... aber ja, ich war überrascht. Gut, glaub, das ist natürlich...
Das meiste, was ich mich mit diesem Video beschäftigt war, als ich heute irgendwie ein paar Twitter-Nachrichten von dem Sektor Fabian gelesen habe, wo der hat es wohl in einer Sendung mal besprochen und dann hat er es doch nochmal einsortiert und gesagt so, ich glaube, das, was ich gesagt habe, ist eher Quatsch, weil er könnte ja auch seine komischen Videos mal runternehmen. So ein, zwei Tage gebe ich ihm, aber mittlerweile wäre es Zeit, dass die weg sind. Und es hat
immer
noch alles
drauf,
da.
Oder was?
Ja, ja, dieses ganze Zeug. Also hat er jedenfalls heute Mittag
geschrieben. Ja, er hat sich ja auch, also Naidoo hat sich auch so schwammig ausgedrückt, gell? Im Endeffekt ist es ja nicht Fisch, nicht Fleisch, was er da gesagt hat. Es kann man so deuten, dass er sich von allem lossagt, aber muss man ja auch nicht, gell? Also, naja.
Gut, aber über den reden wir nicht.
Ist jetzt auch schon ein paar Tage her. Man wird sehen, was jetzt da folgt. Ich meine, das ist so, messt sie eben nicht daran, was sie sagen, messt sie an ihren Taten.
Ja, genau. Zum Beispiel, ob sie halt den Mist von ihrem Instagram-Account wieder runternehmen.
Ja, oder was jetzt so als nächstes, was so die nächsten Äußerungen sind. Er war ja schon eine Weile untergetaucht, ne? Auf der anderen Seite, man muss ihm ja ein Stück weit, also ich will es nicht Naidoo verteidigen, aber auf der anderen Seite steht halt so die Frage, was erwarten wir von den Leuten, die sich in solche Verschwörungstheorien verrannt haben? Als erstes Mal, dass sie erklären, dass sie falsch lagen und dass sie jetzt bereit sind, sich wieder dem rationalen Teil der Welt zuzuwenden. Und wenn das der erste Schritt ist.
Ja, klar, der muss ja dann nicht sofort jetzt, eine 180-Grad-Wende machen, sondern den Ausstieg schaffen würde ja schon reichen, ja?
Genau, und dann kann man ja vielleicht sagen, okay, jetzt geben wir ihm mal den, wie sagt der Engländer, der Benefit of the Doubt, so, denn, okay. Das ist jetzt erstmal der richtige Schritt, die richtige Richtung. Wunderbar, herzlichen Dank, herzlich willkommen wieder zurück bei den Leuten, die klarer denken. Und jetzt schauen wir mal, was er als nächstes tut. Ich bin da so ein bisschen skeptisch, ob dieses ultraharte auf ihm rumhacken jetzt der richtige Schritt ist, so aus unserem Lager sozusagen. Ja, klar, kann man immer gleich mit den nächsten Forderungen kommen, was er jetzt alles zu tun hat und zu lassen hat und so weiter. Aber man kann vielleicht auch erstmal sagen, okay, das ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung, dass sich so klar, also vielleicht nicht klar genug, aber wenigstens doch klar zu äußern und zu sagen, ich lag da falsch. Das heißt jetzt nicht, dass ich sofort Naidoo-Platten kaufe und dass ich will, dass er wieder in allen Fernsehshows stattfindet und so weiter. Das definitiv nicht, aber erstmal ist das ein Schritt in die richtige Richtung. Das kann man vielleicht auch erstmal anerkennen.
Ja.
Ja. War der schon vorher zu egal?
Ja, das steht natürlich auf einem anderen Blatt, da bin ich ja bei dir.
Ja, aber lustig war es halt schon. Also
ich lustig, das aber halt auch nicht gefährlich für die schlichteren Gemüter dieser Erde, ne?
Ja, natürlich, also. Klar. Er hat eigentlich zu viel Einfluss gehabt, als dass es nur lustig wäre, hast du recht.
Ja. Wollen wir noch über Elon Musk, der Twitter kauft, reden, oder sind wir jetzt bei Leuten, die...
Ja, interessant, was ist deine Meinung dazu?
Habe ich noch keine so richtige,
Moment, ich bin auch ein fassungslos, ganz ehrlich.
Amüsiert, also, was da passiert.
Ich weiß nicht, ob das so amüsant ist, also weiß ich nicht. Weil der Typ hat schon auch ordentlich einen an der Waffel, ne? Also.
Ja, aber Twitter ist halt auch ein Netzwerk. Also erstmal ist es nur in Anführungszeichen, oder nicht, eigentlich ohne Anführungszeichen, es ist nur ein Social Network. Diese Dinger kommen und gehen.
Das stimmt.
Es ist jetzt im Moment ein recht wichtiges, aber wir sollten das auch vielleicht
nicht betonen. Also
und selbst Facebook. Vorher gab es MySpace und gab irgendwas und noch irgendwas.
Ja, aber Facebook ist ja mehr als nur dieses soziale Netzwerk. Das ist ja das Problem.
Ja, ja, klar. Die werden immer größer und immer schwerer sozusagen wieder loszuwerden. Aber Facebook selber sieht ja schon, glaube ich, das Ende auf sich zukommen und deshalb haben sie sich ja in Meta umbenannt und kaufen ja permanent andere Netzwerke auf, um am Ende nicht unterzugehen, sondern versuchen sich zu diversifizieren, und wenn am Ende Facebook untergeht, dann soll wenigstens halt Meta überleben. Das ist ja so der Plan, denke ich mal. Und Twitter hat ja nie verstanden, was es ist und was es sein will und was es werden möchte.
Hass, Hass, Hass!
Ja,
ist komisch. Aber war doch Twitter nicht immer, oder? Aber so seit ein paar Jahren ist doch Twitter nur noch Hass.
Also ja, und jetzt hat, aber genau das ist ja theoretisch das, was Elon Musk jetzt wieder schlimmer machen würde. Twitter hat sehr, sehr spät, genauso wie Facebook auch, sehr, sehr spät gemerkt, dass Content-Moderation in irgendeiner Form nötig ist, nachdem Trump passiert ist und all das andere, was danach kam, passiert ist. Dann irgendwann mal zu kapieren und dann aber auch erst so an opportuner Stelle, wenn Trump dann eh schon abgewählt ist, 3 Wochen vorher, ich weiß jetzt den genauen Zeitraum nicht mehr, aber so
das war
kurz
schon
davor,
sehr schwach.
Dann Trump rauszuschmeißen und dann mit Content-Moderation anzufangen sozusagen. Gleichzeitig aber dann irgendwie jetzt Elon Musk, der dann kommt und sagt, nee, dreht das wieder zurück, wir machen wieder alles auf. Aus einer anderen Perspektive sagt man natürlich, ja, natürlich ist freie Rede und so auch was wert, den Amis mehr als uns, ja, wir haben ja da striktere Regeln, aber Was halt Twitter nie verstanden hat, ist dieses ganze Ökosystem, ja, also der Retweet und die Menschen und sowas, ja, das ist alles von Drittanbietern, also von Anbietern von Twitter-Clients, die nicht von Twitter selbst kommen, erfunden worden damals. Also Twitter selbst hat sein Produkt eigentlich nicht zu dem gemacht, was es jetzt ist, sondern es waren die Anbieter der Twitter-Apps, die von anderen Entwicklern gemacht wurden und auf einer API auf Twitter funktioniert haben. Und Twitter hat dann immer gemerkt, so, oh ja, da haben wir wieder was Cleveres in irgendeinem von diesen Clients erfunden, das nehmen wir jetzt mal ins Produkt rein, weil sie selber im Grunde nie die Vision hatten, was sie eigentlich damit wollen. Und dann haben sie es irgendwann mal von 140 auf 280 Zeichen erweitert. Und seitdem stagniert dieses Ding vor sich hin und hat hunderte von Mitarbeitern, die irgendwas, also da sitzen hunderte von Entwicklern rum und das ist eine Riesenfirma im Vergleich zu dem, was sie machen. Also du bräuchtest wahrscheinlich, um das Ding zu betreiben in der Form, lass es 20 oder 50 so Engineers sein, die irgendwie die Server am Laufen halten und dafür sorgen, dass das Ding skaliert und nicht umfällt unter der Last. Aber Entwickler? Also hat sich die Twitter-Homepage in den letzten 5 oder 10 Jahren an irgendeiner Stelle mal nennenswert geändert, außer dass sie diesen Feed dauernd kaputt machen? Also dieses Produkt, die wissen nicht, wo sie hinwollen, seit Jahren schon. Sie wissen nicht, wie sie Geld verdienen sollen und sie wissen nicht, wo sie hinwollen. Und sie meandern da rum und die ganze Zeit ist so ein Impending Doom über dieser Firma. Irgendwann wird der Aktienmarkt die Geduld verlieren und das Ding wird zusammenbrechen und weg sein. Und daran kann uns auch nicht gelegen sein, aber natürlich kann uns auch nicht daran gelegen sein, dass so ein wahnsinniger Milliardär mit einem Haschischproblem das Ding aufkauft. Oder Milliardär, besser gesagt. Ich habe da keine so richtige Meinung zu. Im Moment sitze ich daneben und denke mir, okay, mal gucken, was da so passiert.
Also für mich ist es ziemlich durch damit. Also es war schon vorher relativ, also ich muss sagen, als sie die Zeichen verdoppelt haben, da hat es für mich so den Zauber der Poesie verloren, den es vorher hatte. Weil vorher hatte es ja was Poetisches. Und dieser ganze Hass, der, also das ist mir zu viel geworden in den letzten Jahren, muss ich sagen. Und das jetzt ist, finde ich, für mich das der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Also das ist so, ja, ist jetzt Doomscrolling im Endeffekt, da weiter reinzuschauen, aber eigentlich ist es sinnlos geworden. Also, ich brauche es nicht mehr. Ich weiß nicht, ich werd schon dabei bleiben, aber ich bespiele es ja auch schon lange nicht mehr. Also, es ist so.
Ich finde halt. Spaß mehr. Da ist ja jeder. Also, wenn man nicht den offiziellen Twitter-Client benutzt, wovon ich nur dringend abraten kann, weil dann passiert natürlich das, dass diese ganze Algorithmik dir da irgendwelche Grütze in deinen Feed reinprügelt und dann diesen ganzen im Wesentlichen außerhalb deiner Kontrolle Zeug reingedrückt bekommst, mit dem du vielleicht okay bist, aber eher wahrscheinlich nach allem, was man so hört, nicht okay bist. Aber ansonsten, wenn du jetzt einen Drittparty-Client benutzt, der noch so nach dem klassischen Motto, es zeigt dir das an von den Leuten, denen du folgst, und zwar nur das und nicht irgendwelchen Sponsored Shit und irgendwelchen, na hier, vielleicht interessiert sie auch noch und wollen sie nicht diesem Fußballer folgen und bla und hier wäre noch ein Nazi, der ihnen irgendwas in die Timeline kotzen möchte, dann bist du ja deines eigenen Glückes oder deiner eigenen Bubble Schmied und das funktioniert für mich schon noch. Also ich folge da den Leuten, denen ich folgen möchte und klar, Leute retweeten mir Dinge in die Timeline, da habe ich keine Kontrolle drüber, aber wenn da jemand eskaliert und mir Zeug rein retweetet in größerer Menge, wo ich denke, du, das kannst du jetzt mal lassen, dann wird er gemutet und wenn er danach nach 30 Tagen aus seinem Mute wieder rauskommt und weiter damit macht, dann wird er entfolgt. Und insofern funktioniert meine Twitter-Bubble für mich schon noch ganz okay. Also da mag viel Hass sein auf der Plattform, ich sehe den aber nicht. Weiß nicht, vielleicht muss ich hier mal irgendwas Radikales sagen, dann kriege ich auch mal so einen Shitstorm ab, aber habe ich jetzt auch keine gesteigerte Lust drauf. Nee. Ja, also von daher, ich glaube, dass es mir auch so ein bisschen egal wäre, wenn Twitter jetzt plötzlich morgen implodiert, dann muss ich mir halt was anderes suchen. Dann mache ich halt Mastodon oder keine Ahnung, leg mir einen TikTok-Account zu und guck, was die Chinesen so zensieren, aber weiß ich nicht. Also dazu ist es halt auch, das wird im Moment so hochgehypt, dass das irgendwie so der dass dann irgendwas zusammen, dass dann irgendeine zentrale, wichtige Infrastruktur in diesem Netz weg wäre, wenn man das Twitter nicht mehr hätte. Und ja, natürlich, man kriegt viele lustige Sachen über Twitter mit, aber ich habe auch noch meinen RSS-Feed, wo irgendwie 200 Feeds drin sind, und dass die Leute verlernt haben, sowas zu benutzen, ist deren Problem, nicht meins. Das Internet hat mehr zu bieten als dieses Twitter. Und Leuten, die, wenn man den Twitter wegnimmt, denen dann das ganze Internet nutzlos und leer vorkommt, die haben vielleicht noch ein bisschen so zu lernen, was das Internet noch so kann. Und ein bisschen auf nur ein Pferd zu wenig gesetzt, als man das sollte vielleicht. Vorsichtig formuliert. Steile These. Shitstormt mich auf Twitter.
Könnte nächstes sein, Thema. Ja. Haben wir noch ein Thema?
Ich hab's gefunden. Es war D-Fest, Bob.
Oh, stimmt, da war ich dabei. Aber war D-Fest mit der HR Big Band?
HR Big Band 2006 oder so. Das
wow.
Oh, nice.
Ja, aber Patrice war irgendwie ein paar Jahre später, waren die auch zusammen. Auch bei HR3 at Night 2009.
Cool. D-Fest, ja, stimmt. Ich erinnere mich, ich habe sogar die CD noch irgendwo. Kein CD-Player mehr, aber die CD habe ich noch irgendwo.
Das ist so gerade irgendwie, ja.
Okay, ich klicke mir morgen mal wieder D-Fest in meine Apple Music Playlist. Mal gucken, was das macht. Ja, ich hätte noch ein letztes Thema, eine kleine App-Empfehlung, die ich beim iPhone-Blog geklaut habe. Und die, also da habe ich die gelesen und ausprobiert und möchte mich sozusagen der Empfehlung von Herrn Olmer anschließen. Wenn man ein altes Smartphone rumliegen hat und sich vielleicht ein bisschen ärgert in den aktuellen Zeiten, Homeoffice und Videokonferenzen und so, ist jetzt auch spät der Tipp für die Leute, die jetzt mal wieder ins Büro gehen.
Jetzt.
Aber ich habe es jetzt halt erst ausprobiert, weil ich irgendwie bin ich gar nicht so richtig auf die Idee gekommen. Ich habe ja seit September ein neues Handy, mein altes mit diesem Displayschaden läuft an sich noch. Man kann es nur nicht mehr so richtig benutzen, weil das Display so kaputt ist. Aber man sieht schon noch, was man bedient. Also es reicht, um eine App zu installieren und zu starten und dann nicht mehr drauf zu gucken. Und diese App, Camo heißt sie, gibt es für macOS und für Windows, installiert man und dann schmeißt man sich eine App aufs Smartphone, gibt es auch für iOS und für Android, und schließt die Kamera, also das Handy per Kabel an den Rechner an, und dann startet man auf beiden Seiten die entsprechende App. Gibt es kostenlose Basisversion und eine Pro-Version, die Geld kostet, die noch ein paar mehr Features bietet. Und dann kann man die Kamera des Telefons als Webcam für den Rechner benutzen. Und wenn man sich so überlegt, was das letzte vielleicht gerade ausgemusterte Handy an Kamerafähigkeiten hat und was diese kleine, hässliche, eingebaute Kamera in dem Laptop-Deckel an Kamerafähigkeiten hat, dann liegen da mehr als eine Größenordnung an Qualität dazwischen. Es sind eher so 10 Größenordnungen oder so. Und das macht Dinge mit der eigenen Videokonferenzqualität. Jetzt ist natürlich die Frage, wie montiert man das? Da muss man sich dann irgendwie was hin MacGyvern. Ich habe jetzt den Vorteil, bei meinem Monitor ist hinten ein relativ massiver Fuß dran. Und da habe ich einfach so einen kleinen Karton draufgestellt. Und dann habe ich das Handy da hinten so, dann lehnt es so von hinten an dem Monitor und schaut mit der Kamera gerade so oben rüber. Da muss man den Karton von der richtigen Höhe finden. Da kann man sicherlich irgendwas Schöneres hin MacGyvern. Aber für den ersten Test war das halt einfach so, ja, irgendein wahlloser Karton, der hier rumstand, das da draufstellen, im richtigen Winkel mit einem Stück Pappe, was man zusammenknetet dahin, dass er im richtigen Winkel auf mich schaut. Und dann hatte ich eine Kamera, die über meinen großen Monitor drüber guckt. Das heißt schon mal den Vorteil, der Laptop, der sonst so neben mir steht und mich immer so von der Seite filmt, weil ich meistens auf den großen Monitor schaue, damit nie die Leute angucke, mit denen ich rede, oder selten. Und dann halt auch noch in so einer matschigen Qualität. Und dann habe ich das einfach mal ausprobiert und die Leute haben alle in den Zoom-Konferenzen, alle, oder Teams, ist es ja bei uns nicht Zoom, alle so gesagt, oh, du hast eine neue Kamera? Das ist ja ein gutes Bild und so. Also ich wurde mehrfach darauf angesprochen. Mhm. Und es kostet so im ersten Versuch mal nichts, wenn man denn noch ein altes Smartphone, was wenigstens noch so gut ist, dass man eine App installiert und gestartet kriegt. Es braucht ja auch keine SIM-Karte mehr. Das muss ja im Zweifel nicht mal im WLAN sein, weil das funktioniert ja dann übers Kabel. Und dann tut sich das zumindest im Windows und im Mac einfach als wie eine Webcam. Also dein Teams oder so zeigt dir das dann, oder dein Zoom zeigt einfach an, dein Rechner hat jetzt plötzlich zwei Webcams, die eingebaute und diese Camo-App-Webcam. Und dann wählst du halt einfach aus, ich möchte bitte das Bild von dieser Kamera senden, statt das von der eingebauten. Und dann ist das nahtlos, die Experience. Und ja, funktioniert halt einfach. Hast du einfach eine andere Kamera mit einem deutlich besseren Bild. Und in dem Artikel vom Alex stand irgendwie drin, dass man da fast schon so in die Größenordnung vordringen könnte, wie wenn so diese ganzen YouTuber und so, die haben ja dann meistens eine DSLR-Kamera irgendwie auf einem Stativ da über einen Monitor gucken. Da bist du halt gleich mehrere tausend Euro tief in der im Setup drin. Und hier kriegst du das quasi aus so Teilen, die dir eh noch rumfallen hast, wenn du es nicht verkauft hast. Das ist natürlich immer. Meins hat so einen krassen Displayschaden, es lässt sich nicht verkaufen, das würde in dem Zustand einfach keiner kaufen. Demzufolge liegt es noch hier rum und jetzt hat es wieder eine Aufgabe. Und das fand ich irgendwie ganz schön.
Na, dafür ist Camo. Es auf jeden Fall sinnvoll. Wie heißt das?
Camo, also wie Cam Camo. Von Videocam, Kamera und dann einfach ein O, Camo.
Ja. Jetzt fällt mir auch wieder ein, dass ich das vorhin von diesem Apple-Oscar-Film gehalten habe, aber der heißt, glaube ich, Coda.
Ja, stimmt.
Also ähnliche Buchstaben und genauso kurz oder so.
Genau, also die freie Version begrenzt dich auf 720p, was manche eingebaute Webcams auch können. Aber ich glaube, die 720p von einem iPhone-Kamera, wenn es nicht ein zu altes iPhone ist, ist immer noch allein schon durch die Dicke des Geräts, ja, durch den Abstand von Sensor zu Linse. Ja, so ein iPhone ist halt vielleicht, weiß nicht, wie dick ist so ein aktuelles iPhone? 5, 6, 4, 5 Millimeter, sowas. Ja. Also schon fast dreimal so dick wie der Deckel von so einem Laptop. Allein schon durch diese Bautiefe und die Größe der Linse kann das sehr viel mehr Bildqualität liefern und der Sensor ist vermutlich auch größer. Und die Pro-Version kostet, glaube ich, $40 im Jahr oder du kannst für ein bisschen was über 80 Euro oder Dollar, weiß ich jetzt nicht mehr genau, das macht ja auch keinen großen Unterschied, so eine Lifetime-Lizenz kaufen. Das habe ich jetzt noch nicht investiert. Ich habe jetzt erstmal mit der freien Version rumgespielt. Aber die ermöglicht dir dann zum einen Full HD zu verwenden und zum anderen, wenn dein Smartphone mehrere Linsen hat, dann auch frei zu wählen. Ansonsten nimmt es die Standard-Hauptlinse, also die eine, die normalerweise auch immer aufgeht, wenn du die Kamera-App startest.
Mhm.
Und das hat jetzt für mich erstmal funktioniert. Der Bildwinkel von der Standardlinse funktioniert hier bei mir in meinem Arbeitszimmer gut genug und 720p hat offensichtlich so viel besseres Bild dann trotzdem schon mal gegenüber meinem Lenovo-Laptop hier gebracht, dass die Kollegen es bemerkt haben.
Und die sind ja auch keine Bildnerds, oder?
Nee, die sind keine Bildnerds. Die sind einfach nur, die haben halt festgestellt, dass sie jetzt sehen können, wie schlecht rasiert ich hier sitze. Das hat auch Nachteile vielleicht.
Die genießen das.
Ja. Aber es sind so Sachen, habe ich dann mal was in die Kamera gehalten und wenn du das bisher so gemacht hast, dass du irgendwas nimmst und hältst es näher an diese Laptop-Kamera dran und unterschreitest damit so ihr, die haben ja so Fixfokus und dann bist du halt nicht mehr in diesem Sweet Spot. Du kannst den Leuten nicht irgendwas, was Kleines, was man näher ranhalten würde. Es ist dann zwar groß im Bild, aber es wird nicht scharf und es ist dann von der Belichtung auch meistens total blown out oder so. Und jetzt hältst du was hin und der Autofokus braucht zwar eine halbe Sekunde, dann greift er sich das und dann ist es einfach knackscharf im Bild und die Leute können auf der anderen Seite lesen, was da drauf steht.
Das ist natürlich schon nice.
Und man sieht dann so im Hintergrund, wie ich dann halt so unscharf werde, weil der Fokus jetzt auf was anderes gedingst hat. Das ist natürlich keine DSLR mit einer Offenblende von 2,8 oder so, die bei der entsprechenden Sensorgröße dann halt mich komplett in Unschärfe taucht. Aber allein dieser Effekt, dass da jetzt ein Autofokus mit in der Arbeit ist, das lässt es einfach so viel besser aussehen. Hat schon was.
Klingt gut.
Ja.
Okay. Das ist keine Anwendung für, aber klingt gut.
Mach dir keine Videokonferenzen. Du bist doch auch im Homeoffice, oder?
Ja, aber mit wem soll ich denn Videokonferenzen machen? Mit einem Baggerfahrer oder was?
Nein, aber bei Leuten bei euch aus der Firma, in der Zentrale, gibt es da nicht irgendwie, weiß ich, ein Team-Meeting oder so oder irgendwas, wo ihr mal einmal die Woche.
Nee, wir machen einmal im Monat und das machen wir. Live-Action-Roleplay.
Ich gehe dann morgens zu Theresa, ich gehe laben. Was machst du? Arbeiten. Achso.
Wir haben vorhin
Monat, glaube ich, als Zwerg.
Sehr gut. Wir haben vorhin die Geschichten vom Christoph von der Arbeit erzählt bekommen, deswegen ist es noch viel lustiger für uns.
Ja, stimmt. Ja, nee, werden Sie jetzt Patreon-Support? Nein. Also ja, werdet Patreon-Supporter, aber auch da gibt's das nicht zu hören.
Kriegt ihr nicht mehr. Oh Gott, das finde ich ganz schlimm, so Podcast, diese. Leider wird es immer mehr, gell? So die nur die Hälfte erzählen und die andere Hälfte kriegt ihr dann, wenn ihr Geld. Nee.
Sorry. Nein, bei uns gibt ja alles. Patreon-Supporter dürft ihr trotzdem werden.
Ja. Nee, aber das bei uns gibt es da keine Anwendung für. Also wir unterhalten uns mal 3 Minuten, also meine Telefonate sind auch in der Regel nicht länger als 3 Minuten. Und dann sind alle wichtigen Informationen übermittelt und dann kann man wieder auflegen und man braucht den anderen nicht sehen. Das ist nicht nötig. Nur um zu sehen, dass bei uns alle schlecht rasiert sind.
Ich hatte aber 2 Telefonate. Das eine war 40 Minuten, das andere war 3 Stunden.
Boah, da würde ich ausrasten. Da würde ich vollkommen, da würde ich auf den Zahn, da wäre der Tag für mich gelaufen.
Nee, danach habe ich dann in Ruhe programmiert, da hatte ich dann endlich Ruhe für mich.
Oh Gott, das ist ja schrecklich. Nach 3 Stunden Telefonat wäre ich so ausgelaugt, da müsste ich, glaube ich, eine Woche Urlaub nehmen. Das ist also furchtbar.
Das war allerdings tatsächlich ohne Bild. Also da.
Telefonieren macht, finde ich, so anstrengend. Also ich finde schon, also wenn ein Kunde, manchmal reden die einen dann ja so fest oder kommen nicht zum Punkt oder so und dann brauchen die mal 6, 7 oder 8 Minuten. Also da bin ich schon am Limit. Das ist so, länger brauche ich nicht. Also telefonieren ist, finde ich, unheimlich anstrengend.
Wir haben ja zusammen gearbeitet, ne? Das ist halt so, wir haben gemeinsam ein Problem analysiert und haben halt unsere Bildschirme geteilt, gemeinsam draufgeschaut und haben halt 3 Stunden an diesem Ding gearbeitet.
Ah, okay, nee, das ist bei uns anders. Bei uns ist es ja Beratung im Endeffekt, gell? Das der gibt ja im Endeffekt, also wenn mich ein Kunde anruft, gibt es ja 2 Anwendungsmöglichkeiten. Das eine ist, er will mich beauftragen oder er will fragen, wann das Gutachten fertig ist. Das dauert beides, ja, vielleicht 3 Minuten, wenn es hochkommt. Oder er will irgendeine Beratung und dann muss ich ihm irgendwas erklären. Und wenn das halt länger als 10 Minuten dauert, ist es halt richtig anstrengend einfach. Also
ja, gut, das ist ja wirklich nochmal was ganz anderes als jetzt wir haben ein Problem und wir müssen
zusammen mal irgendwie
besprechen, wie man das löst oder wie man weiter vorgeht. Wir telefonieren jetzt auch 2-3 Stunden
Abend
und du hältst es.
Aber ich bin halt auch aus. Ja, klar, weil ich eine halbe Flasche Pastis getrunken habe.
Stefan, mach.
Ich habe nämlich noch 3-mal nachgegossen.
Ich gehe einfach nochmal nach. 2 Stunden Telefonat mit uns hält er nur unter Drogeneinfluss aus.
Ja, gut, wir arbeiten ja, oder in Anführungsstrichen arbeiten wir ja zusammen. Also ist ja.
Ach, aber ich muss sagen, so Anis-Liköre, das ist einfach, das macht immer Spaß. Also egal, ob jetzt Pastis oder Rake oder Uso oder Absinth, das ist immer, ich finde, das macht immer Spaß.
Immer schön. Dann hätte ich jetzt eine Aufgabe für dich, Christoph. Du könntest mal den Film für nächste Woche ansagen. Ach, mit der Scheiße. Prämisse, dass ich nächste Woche in Ruhe irgendwas Anis oder Pastis trinken
kann. Kein Problem. Du weißt schon, was ich vorschlage, oder was?
Nee, ich habe keine Ahnung. So als
nee, kannst du.
Welcher Sender denn?
Netflix.
Okay.
Und und wir gehen wieder nach Frankreich.
Hallo.
Pastis oder Absinth trinken könnten. Und wer ist unser liebster französischer Schauspieler?
Kat Merat.
Nee?
Nein.
Nee, der Lupin-Typ. Wie heißt der?
Genau, Omar Sy.
Omar Sy.
Ein Mordsteam ermittelt wieder, heißt der Film. Und das ist eine Action-Komödie mit Omar Sy, wenn ich das richtig deute. So eine Buddy-Komödie, Buddy-Action-Polizisten-Komödie.
Oh, den habe ich, glaube ich, auch sogar vorgeschlagen bekommen.
Na, siehste. Es kann nur gut sein mit Omar Sy.
Laurent Lafitte. 2 Polizisten, die nach einem Jahrzehnt wieder zusammenarbeiten müssen, untersuchen in einer entzweiten französischen Stadt einen Mord. Doch eine Verschwörung lauert.
Dum, dum, dum. Doch, oder?
Ja. Ich habe noch nicht gefunden.
Klingt gut. Ein Mord.
Einfach auf ich hab das einfach neu und gegoogelt. Beliebt und dann das Erste, was einem vorgeschlagen wird. Also was mir vorgeschlagen wird, da wird euch wahrscheinlich anderes vorgeschlagen. Obwohl, das wird euch bestimmt vorgeschlagen.
Ich habe einfach ein Mordsteam ermittelt oder ein Mordsteam Netflix eingegeben und dann den ersten Google-Treffer genommen. Und dann.
Boah, und wenn man den Trailer sich anschaut, das ist eine krasse Action. Mord mit Stunts drin.
Ein Mordteam ermittelt. Wieder. Ab Freitag. Deswegen taucht es auch nicht auf.
Ah, okay. Ach so. Ja, ich habe bei Neu und Beliebt gesucht und nicht bei Dings.
Warte mal, heute
ist... Ich gar nicht drauf geachtet, wann der beginnt, aber 6. Mai geht. Schauen wir mal.
Heute ist Dienstag. Nee, Montag? Dienstag? Irgend sowas. Ja, okay.
Heute ist Montag.
Jetzt schauen wir am Wochenende.
Vorher geht's nicht.
Ja, genau. Ab Freitag können wir ihn schauen. Also,
ja. Ich wollte ihn mir jetzt schon mal vorab runterladen, aber das wird dann
wohl. Ja, das tut mir leid. Nee, das wird wohl nichts. Bist du nächste Woche eigentlich dabei?
Ja.
Sehr schön.
Ich möchte ja Pastis trinken.
Ja, genau.
Genau.
Ja. Der englische Titel.
Die Flasche hat hier stehen, dann kann ich die andere Hälfte trinken.
Scheiße, habe ich den jetzt echt nicht auf die Liste geklickt? Ich bin noch ein Depp. Lustig, ach nee, doch, ich hab Erinnerungen angemacht. Ja, es funktioniert. Alles gut, ja.
Wenn er bei IMDb eingibt, hat er noch keine Bewertung, weil er wirklich noch nicht raus ist.
Klar.
Ja, kannst manchmal du direkt ist das ja so, dann gucken und bewerten, dann bist du, dann lenkst du's.
Der Erste.
Ach so, ja, genau. Da kommen dann noch so 500 Leute nach mir und trampeln auf meiner Bewertung rum und dann ist es nicht mehr da, wo ich das hin bewertet habe.
Ein Screenshot machen und direkt irgendwo hochladen, dann ist das Thema erledigt.
Das ist mir das zu egal. Ist
die Wahrheit. Okay. 8,29 Punkte.
Genau. Ich das so gesagt habe. Nee, dafür haben wir diesen Podcast. Da kann ich ja die Wahrheit hier immer verkünden, jede Woche und dann...
Da quatschen die aber zwei immer von der Seite rein.
Ja, das ist aber egal, weil in meinem Kopf zählt ja das, was ich sage.
Und du hoffst, dass das jemand hört.
Quatsch, nee, reicht ja, wenn ich das höre.
Von der Seite rein.
Nein, ist ja jetzt, jetzt fasert es aus. Ein Mordsteam.
Das fasert schon seit einer Stunde aus.
Kann jemand diesen französischen Originaltitel aussprechen?
Könnte ich, wenn ich ihn wüsste, wie er heißt. Wo steht denn der? Wo finde ich den denn?
Bei IMDb, natürlich. Ich jag den jetzt durch.
Mittlerweile vergessen, wie der Film heißt.
Ein Mordsteam ermittelt wieder. Hast du ihn nicht gerade ausgesucht?
Ja, ein Mord.
Loin de Périf.
Wo steht das denn?
Google behauptet, das würde heißen weit weg von der Ringstraße. Keine Ahnung.
Wo steht denn der Originaltitel?
Du bist jetzt wahrscheinlich wieder auf dem Handy. Ich bin auf dem Rechner. Da steht er direkt oben unter dem. Direkt oben. Direkt unter dem normalen Titel, unter dem deutschen.
Ach da, Loin du Périf. Was heißt denn Loin? Du Périf heißt aus der Peripherie, aber Loin
heißt weit, behauptet Google Translate.
Ach, weit aus der Peripherie?
Ja, weit weg von der Ringstraße übersetzt Google Translate, weil das ist, aber diese Ringstraßen heißen doch immer Periphik oder so ähnlich, ne? So steht das doch immer auf der Autobahn dran. Ich frage jetzt noch.
Aber vielleicht heißt Perif auch nicht Peripherie. Ich muss sagen, ich bin da auch gerade ein bisschen überfragt.
Okay. Weit weg vom Stadtrand meint Deep L, was das heißen würde.
Ja,
weit entfernt vom Stadtrand, weit weg von der Peripherie. Okay. Also das Mordsteam ermittelt wieder, ist wieder ein fantastisches Beispiel der deutschen Filmtitelvergabekommission.
Ja, in Italien heißt er Due Agenti Molto Speciali Dos.
Das ist doch viel, viel schöner.
Exakt das, was es bei uns ist. Ja, was ich mich frage, ist das der zweite Teil von irgendeinem Film, den es schon gab, oder tut der nur so? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Das werden wir sehen.
Vielleicht werden wir es sehen, vielleicht auch nicht. Vielleicht müssen wir da auch recherchieren dafür. Aber manche Filme tun so. Also in Polen heißt es zum Beispiel auch Nieoblitschalni 2.
Ja, auch immer. Okay, nächste Woche klären wir euch vielleicht dazu auf. Ja. Für diese Woche beenden
wir dieses Ausfasern
jetzt an dieser Stelle.
Ersten,
und ich werde einfach weiter abmoderieren, egal ob Christoph redet oder nicht.
Damit ich rede einfach mitten drauf. Das ist mir doch egal.
Ihr könnt bitte einfach Patreon-Subscriber werden oder auch einfach so weiterhören. Das bleibt euch belassen. Auf jeden Fall auf sneakpod.de.
Ich krieg nicht mehr dafür.
dort Kommentare schreiben und dann nächste Woche wieder einschalten, unbedingt, wenn wir unbedingt rausfinden, ob das der zweite Teil von irgendwas ist oder ob es einfach nur der neue Film mit Omar Sy ist.
Wir werden den Film gar nicht verstehen, wenn wir den ersten oder nicht gesehen haben.
Es klingt jetzt so, als würden diese zwei Spuren irgendwie im Schnitt auseinandergelaufen sein, aber das ist einfach dabei direkt so aufgenommen so worden.
Ja. Das muss so.
Das gehört das so, weil der eine auch, da betrunken
war ist. War das nicht Teil des Filmes? Das ist,
vielen Dank fürs Zuhören.
Nur, tschüss. Es muss nur so wirken, als wäre es so gemeint gewesen.
Genau.
So, ja. Und auch das war so gemeint. So,
sowohl der Film als auch dein Jazz-Konzert.
Als auch der Podcast. Ja. Jedenfalls am Ende.
Ich möchte mich zum Abschluss noch, wo wir bei Kommentaren sind, bei Dan Bright bedanken, der einen Kommentar geschrieben hat zum Thema Zelte.
Oh ja, stimmt.
Ja, jetzt weiß ich, was ich kaufen muss.
Ja, danke Daniel. Grüße.
Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.